Ich gebe meinem Postboten immer Kuchen. Der klingelt bei mir, der so, hallo, hier ist der André. Sheesh. Ich so, André, ich habe Kuchen für dich. Kommst du hoch? Und dann kommt der André hoch und dann sagt er, letztes Mal war richtig lecker.
Boah, aber das ist für mich, dann ist das so, das ist wieder so ein Circle, ne? Hab ich den einmal angefüttert, habe ich immer Schiss, wenn ich keinen Kuchen mehr zu Hause habe. Das würde genau das nächste Problem. Da habe ich so, scheiße, der, ich habe was bestellt.
Du,
der André,
so eine Zwangsneuerung.
Der hat sein Paket nochmal durch den Transporter getreten.
Für André ist jeden Tag Halloween. Süßes oder Saures.
Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für Aurel Merz. Er ist 33 Jahre alt, er ist Comedian, Moderator, Podcaster, Twitter-God, Gründer, Autor und Schauspieler. Er wuchs in Stuttgart auf, lebte zwischenzeitlich in Wien und Istanbul und zog vor einigen Jahren nach Berlin. Logisch. Es gelingt ihm immer wieder, mittels Comedy auf die drängenden Themen unserer Zeit aufmerksam zu machen und mit politischen Inhalten eine breite Masse junger Menschen anzusprechen. Er ist definitiv Shitstorm-proof, er ist ein Medienass und es war eine super gaggige Sendung, die auch deep war. Viel Spaß!
Sind wir ready, Leute?
Wir sind so ready, Leute. Ich will gerne schwebeln in dieser Sendung. Ich kann nicht schwebeln, aber unser Gast.
Halt, stopp. Bevor wir den ankündigen, was ich ja gerade schon im Intro gemacht habe, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hat Herbert Grönemeyer, der ja auch gerade bei uns im Podcast war, die Folge ist noch nicht draußen, wenn ihr das hört, hat zwar nicht bei uns, aber in einem anderen Interview erzählt, dass er bei einem anderen Interview war. Versteht ihr noch, was ich meine?
Ja, Interception.
Und dort war der Moderator kurz vor seiner Sendung und meinte so, ey, ich habe hier deinen Song Männer umgeschrieben auf Frauen, weil heute ist doch Frauentag, das war jetzt am 8. März. Es wäre voll cool, wenn du den Text einfach für uns vorliest oder den nochmal einsingst. Und Herbert war so leicht genervt, hat er erzählt, ja komm, gib her, mach ich das halt. Und singt halt diesen Song ein und der geht halt komplett viral. Und alle sagen halt, das ist die neue Interpretation von Herbert Grönemeyers Song Mensch. Und es war aber schon ein ziemlich wacker Text auch. Männer, genau. Und der Radiomoderator hat dann so umgetextet, ja, Frauen lieben die Handys von Männern und Frauen lieben Einkaufen. Und er hat es einfach so gesungen, weil er so überfordert von der Situation war. Und das ist halt dann rausgekommen und dann haben das ganz viele Medien aufgegriffen. Was ich aber damit sagen will, ist, ich habe hier was geschrieben, was du gerne vorlesen sollst zum Anfang. Ich wollte wissen, ob das probiert.
Bevor ich sag, wer ich bin.
Wir sagen
ja, schon wir gesagt. Sagen, ach, wir haben schon gesagt. Ja. Ich dachte, ich muss noch meinen Voice-Reveal. Ist geil, wir schieben hier gerade so einen Laptop über so einen ganz vollen Tisch. Ja, das ist sehr groß, ja. Hallo und ein herzlichstes Willkommen aus den Tiefen meines Herzens. Ich habe die große Ehre, heute Gast in meinem Lieblingspodcast Homegirls, sogar mein eigener nervt, zu sein. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich. Ich habe schon beim Reinkommen gesagt, dass ich mich freue, mit coolen Menschen Podcasts heute zu machen. Emporgestiegen aus dem Podcast-Olymp vor 7 Jahren sitzen diese zwei wortakrobatischen Legenden hier in ihrer Wahrhaftigkeit. Das ist mir die Sprache verschlägt. Chabot. So. Ich, Aurel, ein Dingschlecker und Frühaufsteher, werde es mit jeder Pore genießen, diesem Antlitz beiwohnen zu dürfen und begrüße nun auch die wunderschönen ZuschauerInnen und deren zartselige Haustiere. Herzlich willkommen an mich selbst. Ja, vielen Dank.
Josi, was geht, Alter? Richtig nice. Herzlich willkommen,
danke,
Aurel
nicht
Merz.
Nötig gewesen.
Hallo, vielen Dank, voll dass ich da sein darf.
Ja, danke, wirklich. Also richtig, also so liebevoll. Wurde ja, noch nie begrüßt von einem Gast.
Ja, das hat mir, das habe ich tatsächlich geschrieben, dir geschickt und dann hat sie es mir wieder gerade gegeben.
Wie lange hast du gebraucht dafür?
Gar nicht lange. Das ist einfach, wenn ich an euch denke, dann denke ich einfach nur, wie toll ihr seid und wie schön, dass ich jetzt endlich da sein darf. Und natürlich auch, denke ich, an die zartseligen Haustiere der Zuhörerinnen.
Jetzt ist es nämlich so, dass wir uns vor kurzem kennengelernt haben beim Kreis des Vertrauens, bei Diffus,
ja.
Falls du dich erinnerst.
Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Alter Falter, what the fuck.
Was ist denn da passiert?
Boah, ich weiß nicht, da war ganz Aneinanderkettung schlechter Ideen und plötzlich war man mit irgendwelchen jungen, rappenden KünstlerInnen in einem Keller und Willi und González Ochsenknecht und wir beide und haben irgendwie getrunken, um die Nervosität dieses komischen Spektakels von dauernd gefilmt werden beim Trinken zu überwinden.
Es war eigentlich wie Big Brother für Z-Promis.
Ich weiß gar nicht, warum ich
Aurel
das zugesagt habe.
Ich wollte nicht, was ist das für ein Format? Ich habe gar nichts gecheckt.
Das ist ein neues Format von Diffus, was sie für ihre Social Medias ausschlachten. Und es ist aber ein sehr witziges Format oder ein sehr klug erdachtes Format.
Ich habe nichts davon geguckt. Ich habe mich nicht getraut, es abzunehmen. Naja. Deshalb, weil ich wollte auch nicht irgendwas absägen. Deshalb habe ich einfach gar nicht reingeguckt. Aus Angst.
Bis jetzt bist du, glaube ich, kommst ganz lieb weg.
Ah. Ich habe immer noch nicht verstanden, was es ist.
Die haben einfach uns beim Trinken im Keller gefilmt. Und ich weiß auch noch, warum ich es zugesagt habe.
Ja.
Willst du wissen?
Ja.
weil ich war kurz vorher, war ich irgendwie auf so einer, vielleicht auf einer Berlinale-Party mit Henning May und noch irgendjemandem. Und ja. Erik Marquardt. Ganz weird, die habe ich da getroffen und dann bin ich mit denen weiter zur
Deichkind. Bei Deichkind?
Genau, dann sind
da war ich auch.
Genau, dann sind wir zur Deichkind irgendwas Release-Party. Immer noch weirdeste Abend ever. Und auch in dieser komischen Combo, da wir drei und dann wurde die unsere Gruppe immer größer und irgendwann sind wir dann bei Diffus im Keller gelandet morgens. Und da habe ich halt diese Diffus-Leute kennengelernt, die waren ganz, ganz nett und dann kurz danach kam die E-Mail und ich dachte mir so, ach, der Typ von Diffus war so lieb, deshalb sagst du doch mal zu. Und habe dann wieder vergessen, dass das überhaupt ansteht und was das genau ist. Und zack, habe ich mich in diesem Keller wieder gefunden. Und da haben wir uns getroffen und das war sehr schön.
Und da habt ihr getrunken?
Ja.
Ich recht wenig, aber Aurel recht viel.
Alles. Und im Anschluss habe ich noch mehr Fehler gemacht, weil ich hatte vergessen, dass ich einen Stand-Up-Auftritt hatte.
Und aber bin nicht dann, an dem Abend.
Doch, bin besoffen mit Willy Gonzales, mit Sasa, mit allen möglichen Leuten, die dabei waren. Fat Tony, sind wir zu meiner Stand-Up-Show gegangen. Ich konnte kaum mehr sprechen auf der Bühne.
Das ist ja genial.
10 Minuten habe ich komplett dicht noch gespielt.
Also dann um 10 abends irgendwie.
Ja, um 10 habe ich dann noch nachts Stand-Up gespielt. Und
kann man das sehen?
Ich habe den Auftritt. Ich habe ihn selbst auch noch nie angeguckt, weil der bringt mir nichts, aber irgendjemand hat ihn mitgefilmt und ich weiß noch, dass ich mir einen Radler extra geholt habe und als ich komplett Probleme mit Reden hatte, habe ich das dann so langsam genommen und so getan, als würde ich einen Schluck nehmen, aber nur um zu denken, wie nochmal Stand-Up geht. Ja.
Ich würde gerne ein Experiment starten. Josi ist die bekannteste Eiskönigin Deutschlands, die nichts lustig findet.
Ah.
Meinst du kriegst es hin, sie in kürzester Zeit zum Lachen zu bringen? Das ist so ein schönes, du bist doch Sänger, sing mal.
Mach mal einen Witz.
Mach mal einen Witz. Kennst du so einen guten Joke?
Also ich kenne tatsächlich keine Witze. Also ich kenne natürlich irgendwie die Sachen, die ich irgendwie mir so Gedanken mache, aber es sind keine richtigen Witze.
Aber können wir das nicht auf den Lauf der Sendung ausweiten oder muss es jetzt passieren?
Ah ja, achso, du meinst, ob ich es in der Sendung schaffe, dass sie mal lacht?
Ja, so richtig.
Also das würde mich auch interessieren. Das wär, aber es ist natürlich jetzt auch Druck.
Ja. Wo wir bei LOL sind, die vierte Staffel ist draußen.
Ja.
Wie unendlich unlustig ist Moritz bleibt treu.
Ich muss gar nicht, ich habe noch nie reingeguckt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der so lustig ist.
Schauspieler.
Das ist doch der immer so ein bisschen tut, als wäre er Ausländer, ne?
Ach ja, der.
Wir Kanaken, sagt er so. Was laberst du, Mann?
der. Aber er hatte so einen sehr guten Take mit Oliver Pocher. Und bei LOL, also ich sage das nur, weil wir gerade über Witze gesprochen haben, er hat zwei ganz unfassbar schlechte Witze über so einen Bären im Wald, den jedes dreijährige Kind besser performen kann, als er erzählt. Mhm. Und es war leider ganz unlustig. Und bei LOL, also ich lachte auch nie. Ich
aber manchmal liegt da doch dann auch der Witz drin.
Ja, also, aber dort gar nicht.
Wenn Professor Bleibtreu da.
Ja, aber nee, es war wirklich, es war nichts.
Ich weiß nicht, welche Staffel das ist, aber ich mochte das sehr gerne als Kurt Krömer. Und, ach scheiße, wie hieß der nochmal? Der macht sich leider immer so lustig über diesen
Sträter.
Wer ist Sträter?
Naja, wen meinst du denn?
Thorsten Sträter, der erzählt immer Witze, ne?
Nein, Thorsten Sträter ist doch, das ist so der so eine Glatze hat und immer so eine Mütze auf hat. Nee, den finde ich mega unangenehm.
Was ich enttäuschend finde, weil der hat immer so eine Mütze, als hätte er da drunter so eine krasse Dreads oder so. Oder ist da einfach nur eine Glatze? Hast du gelacht? Ich hab's gesehen.
Ja, hab gelacht.
Did it. Ja. Checkmark, aber jetzt wird's ernst.
Nee, ich meine so richtig. So von Herzen. Mann, wie heißt denn der? Der Typ, der immer sich lustig macht über diesen Jorge von GNTM.
Ah, der auch Stefan Rath
Max
macht.
Max Giermann, ne?
Genau. Und das Ding ist, ich finde den selbst gar nicht so lustig, aber ihm dabei zuzugucken, wie er versucht, sich das Lachen zu verkneifen,
Das ist meistens lustig, ne?
Tötet mich. Also da musste ich schon richtig, richtig dolle lachen.
Ja. Aber bei LOL, ich meine, ich habe das jetzt, wie gesagt, die aktuelle Staffel nicht gesehen, aber irgendwie, das ist jetzt auch so, da sind auch jetzt ganz viele dabei, die, wo man sagt, die sind auch faktisch einfach das gar nicht so richtig, das sind jetzt nicht die lustigsten Leute.
Warst du mal eingeladen?
Nee, ich war mal angefragt.
Das ist doch das Gleiche,
ich glaub,
oder?
Ich glaube, erste Staffel weiß nicht, ob wir das nicht verfolgt haben oder die das nicht verfolgt haben.
Und wirst du dabei sein?
Bring me the bag. Also ich glaube, die zahlen gut.
Ja.
Also deshalb.
Finde ich eine sehr sympathische Antwort.
Klar, Amazon Prime, also warum sollst du das da mitmachen, um
nicht zu lachen, oder was?
Ja, nee, ich meine.
Ich stelle mir das vor wie Folter, Alter. Ich glaube wirklich, dass das richtig krass anstrengend ist.
Ich glaube, Elton hat auch gelitten zwischendurch.
Elton habe ich auch nicht gesehen.
Egal. Aber wurdest du bei anderen Formaten eingeladen, wo du sagen würdest, das ist schon eine weirde Anfrage, was du dann nicht gemacht hast? Also zum Beispiel habe ich mal eine Anfrage für.
Ich weiß, was kommt.
Wie hieß es?
Das mit diesen nackten Menschen, ein Dating-Format.
Genau, so ein Dating-Format, wo die Leute nackt auf der Insel sind.
Ja, na klar, Adam und Eva.
Adam und Eva,
da kommt
dafür
die beste Bauchbinde, die ich jemals gesehen habe. da gehen wir gleich ganz, ganz ins Detail, ganz tief rein. Aber die beste Bauchbinde, die ich je gelesen habe, war aus Adam und Eva. Da war so ein Dude, der hatte so ein, der war nackt und das war halt so ein, der hatte so einen ganz rasierten Körper. Und seine Bauchbinde, die dann über seinem so nackten Schniedel war, die dann so, ne, oben halt erstmal
platzte.
Und dann hängt der Schwengel, hängt ja, du darfst ja da sehen, ne? Der hängt dann so unter der Bauchbinde raus und drüber
steht.
Ja, ja.
Wo läuft das?
Die sind nackt.
Das lief auf RTL.
RTL oder RTL 2.
Nackig.
Und dann steht da, ja, und dann steht da, lebt und strippt in Leipzig.
Und du weißt, wer aus Leipzig kommt.
Ja, Hammer. Mhm. Und das war euer Boy. Also, ja. Ich fand das irgendwie eine geile, das war wirklich die erste Bauchbinde von ihm. Einfach nur, Jan lebt und strippt in Leipzig. Wenn das erste ist, was die Leute wirklich so.
Gute Tinder-Bio.
Ja,
auch.
Hammer, Alter. Lebe und strippe in Leipzig.
Da erinnere ich mich an meinen 19. Geburtstag. Warst du da eigentlich da? Nee, 18. Im Velvet. Hast du da aufgelegt?
Stimmt.
Nee. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall 18. Geburtstag. Meine ganzen Freundinnen dachten, es sei lustig, mir einen Stripper zu buchen. Auf eine öffentliche Party.
Mit 18?
Mit 18.
Eieieiei.
Und das Ding war so, Josi weiß das ja auch noch, wir sind halt beide in Leipzig groß geworden und Josi hat halt aufgelegt und war deswegen im Nachtgeschäft in Leipzig unterwegs und ich habe Veranstaltungen gemacht und war deswegen unterwegs. Und man kannte uns also alle so ein bisschen und deswegen war es okay, dass wir so ein bisschen viel Space einnehmen. Aber dann waren wir halt in dieser Ecke und das war halt, wie gesagt, eine öffentliche Party, ein öffentlicher Club. Und auf einmal kam so ein ekliger Stripper rein einfach, der auch einmal, wir waren 18, der war so locker, so 48 und hatte so, war so Soli gebräunt und hatte so hier die Augenbrauen gepierst und so ein Zungenpiercing, der dauernd den hier gemacht.
No. Aber habt ihr gemacht?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es ein Bild von mir gibt und das habe ich. Ich glaube, das müssen wir mal zeigen. Da mache ich einfach nur so den.
Hammer. Das ist schon unangenehm. Ich tun aber auch die Stripper, muss ich sagen, auch immer so leid. Also wenn man so hört, so bei Junggesellinnenabschieden und so, das ist auch irgendwie krass, Alter. Dann gehst du da so rein und dann, ich weiß auch nicht. Das ist auch eine komische Situation. Ich finde immer, wenn ein Geschlecht so krass in der Überzahl ist, ist immer irgendwie unangenehm.
Ich war bei Magic Mike, das wurde mir zum Geburtstag geschenkt von meinen Freundinnen, obwohl sie wissen, dass ich sowas hasse. Ich finde es weder lustig, noch
das.
Funny, noch
also so, solche Gespräche führt man auch mehr mit Frauen aus dem Osten, sage ich mal. Also aus Ostdeutschland. Das ist Strippen und so ist da noch irgendwie noch ein krasses Thema.
Ich finde es geil, dass unsere Freundinnen uns Dinge schenken, die wir hassen einfach.
Ey, und da waren wirklich Leute, Frauen, die waren so desperate auch irgendwie.
Oh nein.
Und waren. Also das Ding ist, wir kommen da rein und in der Beschreibung, also der Website stand, zieh eine Hose an, weil es kann sein, dass du auf die Bühne kommst.
Oh je.
Und da habe ich einen Rock angezogen.
Auf die Bühne kommst. Verstehst du?
Ja, verstehe ich.
Also auf der Bühne?
Naja, da stand, wenn du, also es kann auch passieren, dass du auf die Bühne kommst und dann wäre es besser, wenn du eine Hose anhast.
Warum?
Weil die dich dann auch so rumschleudern und so
frei.
Und das dann halt, genau.
Wie jetzt?
Naja. Im Prinzip, wenn du auf die Bühne gerufen wirst, wie es nämlich meiner Freundin natürlich passiert ist, werden wir von 200 Frauen ausgewählt und sie musste mit ihm über die Bühne und über die Bar robben und seine Sahne naschen und so. Es war ganz schlimm.
Oh, das ist ja hart irgendwie.
Ich fand es auch wirklich gar nicht lustig. Auf jeden Fall habe ich mir einen langen, großen Rock angezogen, damit klar ist, weil dann wissen die Tänzer, ich kann mit der Frau nicht auf die Bühne, weil im Zweifel, wenn sie den Rock breit macht oder so einen Spagat auf mir macht, würden das die Leute sehen. So. Oder würden die Leute unterbrochen können. Genau, und deshalb die Frauen, die in sehr engen Hosen gekommen sind, da war schon klar, die haben auch Lust.
Die wollen auch auf die Bühne gehen.
Genau, und meine Freundin hatte eine sehr enge Hose an.
Denn Leggings wäre ja eigentlich optimal.
Ja, ja, es geht alles irgendwie, was zwei Beine hat.
Boah, irgendwie, vielleicht wäre das auch was für mich, mal mich von so einem Stuhl
auf
der Bühne rumschleudern zu lassen.
Aber vielleicht bist du auch einfach mit dabei auf der Bühne, so als Magic Mike.
Ja, das stimmt, das müsste ich auch jetzt, dann müsste man jetzt machen, solange man noch ein bisschen knackig ist.
Mach das noch.
Dieses Prank jetzt, vielleicht ist das jetzt das Richtige, ja.
Ja.
Du meintest doch gerade, du willst aufhören mit dem Comedy.
Möchte ich gar nicht,
du hast gerade eben gesagt, dass du nie wieder arbeiten willst.
Das ist einfach nicht wahr, hier werden die Tatsachen verdreht. So, ja, in ein paar Jahren, in so 6, 7 Jahren. Aber du wolltest noch was Weirdes davon sagen, was ich jetzt noch abwarte.
Die eine weirde Sache in der Geschichte.
Ja, es war alles komplett weird. Ich fand's nicht lustig, ich habe auch nicht gewoot, aber alle um mich rum und dann war der eine, hat sich auf ein Klavier gelegt und was gesungen. Und das Main-Element war aber, dass diese 15 Männer immer durch die Reihen gegangen sind und mit dir getanzt haben. Also du konntest dich auch nicht wehren. Also auch ich musste mit denen tanzen und ich wollte das aber überhaupt nicht. Und dann fragt er dich so, wie heißt du, wo kommst du her? was machst du so? Und ich habe nur zu ihm gesagt, ey, sorry, Bro, ich habe auf die Veranstaltung gar keinen Bock und ich will nicht mit dir tanzen und ich habe gar keine Freude daran.
Aber eine Sache
da. Und dann war er so, was machst du hier? Weil es hat ihn dann, es war eine richtig blöde Situation für uns beide.
Ja, ich glaube, deshalb glaube ich, dass ich da so ein bisschen besser reinpasse, weil ich habe so ein neues Ding, ich will gerne mal, ich will Muse sein. Also ich will mal irgendwie für jemanden auf dem Klavier liegen als nächstes. Mhm. Also ist mir auch scheißegal, ob Mann oder Frau oder sonst was. Ich will so, dass jemand mich auf so ein Klavier legt, ich hab da eine Rose im Maul und dann sagt mir die Person, du inspirierst mich, wir fliegen morgen nach Paris. Das ist so meine nächste Karrierestufe.
Ja.
Da habe ich irgendwie Bock drauf.
Also ich finde dieses Konzept der Muse tatsächlich eigentlich relativ schön.
Mal inspirierend sein.
In den Augen so einer anderen Person so das Schönste und Interessanteste der Welt zu sein.
Oder das Beste, was man halt bekommt. Ist mir auch egal. Also einfach, dass jemand sagt, Mensch, das ist es für mich.
Ja, gut.
Und, aber wie ist es?
Nee, ja, sag und mal. Ich muss ja noch aufgreifen, weil das ist, wo wir hier bei diesem, ich sag mal, doch sehr prolligen Genre sind, in dem wir uns hier, so den Magic Mike und so. Ich muss am Wochenende auf einen Junggesellenabschied. Und es ist der erste in meinem Leben und ich habe da echt ein bisschen Schiss vor.
Du hast es angekündigt, dass du dich umbringen willst vorher.
Ja, den Tod vortäuschen und dann trotzdem zur Hochzeit gehen. Sorry, aber dann würde ich den Leuten ja die. Ne, dann würde ich ja dem Ehepaar würde ich ja komplett die Aufmerksamkeit. Wenn ich dann komme ich so an, haha, ich lebe, da ist ja natürlich die Freude. Ja. Dann sind die natürlich zweite Reihe. Wenn die Leute sagen,
und was ist geplant?
Ja, also wir gehen nach Wien. Ich vermute, also ich habe gesehen.
Du hast ja mal eine Weile gedingst.
Genau, da habe ich, aber es hat nichts damit zu tun, sondern komplett unabhängig davon. Also studiert. Und ich glaube, dass es wirklich nur darum geht, dass man sich da, also ich kenne auch die anderen Freunde, also mein bester Kumpel ist noch dabei und der heiratet und die anderen kenne ich nicht so richtig, wirkt aber jetzt schon sehr, sehr prollig. Also 9 Männer, ich denke, wir werden uns da einfach zum Lachs machen und das ist mir ganz unangenehm.
Was würdet ihr auf euren Junggesellenabschieden machen?
Also ich würde schon einfach richtig viel Spaß haben wollen.
Ja, sag mal, was denn so?
Gibt es da Regeln oder da ist, muss, ist so, sagen mal, ist so, das ist das Commitment zur Monogamie. Zählt das auf dem Junggesellen?
Ja.
Ja, gut, oder? Ich frage ja nur.
Naja, ich meine, am Ende ist das natürlich eure
Ich dachte, da sind alle Regeln gelöscht.
Ach so.
Ist es nicht so? Wo soll ich denn das wissen? Ich werde nie in meinem Leben heiraten, deshalb kann ich es nicht beurteilen.
Ach so. Bist du gegen Ehe?
Ich brauche keine staatlich-kirchliche Institution, um mich zu committen. Mhm. Das mache ich dann lieber auf meine eigene Art und Weise. Weil ich finde, das ist ein echt ziemlich altes Überbleibsel. Und ich finde es ein bisschen weird, dass wir, die alle so progressiv denken, uns dem immer noch unterordnen. Ja. Und ich sehe irgendwie keinerlei Motivation in mir, dann bei dem Punkt, ausgerechnet bei dem Punkt zu sagen, ja, okay, da.
Ich glaube, es geht vor allem um dieses, man feiert, also um die Feier und um dieses offiziell vor allen. Aber das kann man natürlich auch ohne dieses Institutionelle machen.
Ja, lieber tätowiere ich mir halt mal deinen Kopf auf dem Rücken. I don't know. Weil wenn du irgendwie Commitment brauchst, kriegen wir auch anders hin. Und ich finde auch ein Kind gemeinsam haben oder was auch immer man dafür, ne, oder selbst eine Katze oder whatever.
Eins von beiden.
Ja, es gibt doch ganz andere Möglichkeiten zu committen.
Klar.
Oder man tauscht, keine Ahnung, hier, Machine Gun Köttbula und Megan Fox zum Beispiel. Die trinken das Blut voneinander.
Ja, aber findet ihr das nicht, dass es schön ist, vor der ganzen Familie und vor allen FreundInnen diese Verbindung zwischen zwei oder mehr Personen zu feiern? Ich finde das schon schön.
Das ist auf jeden Fall schön. Also ich würde, glaube ich, auch so ein Fest der Liebe feiern. Und ich habe auf so vielen Hochzeiten gesungen, dass ich schon immer so eine sehr hohe Erwartung daran hatte und mittlerweile mich auch von dem Gedanken verabschiedet habe, gerade als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, wo kommt die Ehe her, warum wurde sie eingeführt? Ja, eigentlich nur, damit man die Frau auch an den Mann bindet, sie an Hausarbeit bindet oder überhaupt das Konzept Monogamie stärkt. Du wirst wirtschaftlich, steuerlich bevorzugt.
Ja.
Genau, das finde ich auch so krass. Das sind so staatliche Erpressungsmechanismen die irgendwie nicht mehr so richtig. Ich finde, sie sind nicht mehr so richtig zeitgemäß. Auf der einen Seite würde ich schon gerne ein System schaffen, auf dem man auch den Partner oder die Partnerin irgendwie absichert. Also das finde ich schon wichtig. Ich meine, das ist ja auch zu teilen, was die Ehe macht. Mhm. Aber auch das eigentlich doch nur, oder kann ja auch durch dann wieder was noch Unromantischeres wie Verträge ausgeschlossen werden oder verstärkt werden. Und dann denke ich mir, das muss doch irgendwie auch anders möglich sein. Und ich weiß, es ist nicht so, und das ist wahrscheinlich auch ein Anspruch, dass man sagt, okay, wenn jemand mit mir so und so viel Zeit verbringt, dann ist man sowieso verbunden und man, keine Ahnung, wenn es die Person dann finanzielle Probleme hat, man helfen kann, hilft man eh. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie finde ich es auch nicht, finde ich eher nicht romantisch, finde sie unromantisch.
Ich habe da letztens was in der FAZ zugelesen, da hat eine Person darüber geschrieben, dass sie in einer monogamen Partnerschaft ist und die halt einfach noch eine dritte Person in ihrer Familie haben, die halt einfach ein sehr guter Freund ist und die der Meinung sind, dass diese Freundschaft aber genauso relevant ist wie diese Partnerschaft. Ja. Also die sind halt eigentlich so ein Dreiergespann, ja, auch wenn die dritte Person halt kein romantisches so Entanglement hat zu allen. Und warum wird sozusagen dieses Partnerschaftliche zwischen den beiden gefördert, während aber das Freundschaftliche zwischen den dreien überhaupt nicht gefördert
wird? Finde ich so krass nachvollziehbar, ja, irgendwie. Ich habe das neulich im Scherz schon mal irgendwo gesagt, aber ich finde halt einfach, dass sowieso dieses Konstrukt, dass man sagt, okay, zu zweit und man macht alles nur zu zweit. Klar, ich finde auch, eine monogame Beziehung zu zweit ist großartig. Ich finde nur, dass auch gerade, wenn es so an Kindererziehung und so weiter geht, dass da andere Länder irgendwie, die auch viel engeres Zusammenleben der Familien haben, das viel geschickter machen, weil dann leben, keine Ahnung, dann leben die Leute mehr in so Communities, ja, und dann gehen die Kinder, sind alle bei dem einen Pärchen und bleiben alle da zu Hause.
Takes a village.
So. Ja, genau, it takes a village. Und wir machen das alle in Deutschland immer so, alles muss irgendwie so von zwei Leuten erledigt, ja, werden. Es gibt die Familie, das Vater, Mutter, Kind und that's it. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, ich finde das irgendwie, ich habe nicht die Lösung dafür.
Es ist aber auch nicht geil für Kinder.
Genau, es ist nicht geil für Kinder und es ist, glaube ich, auch nicht geil, weil du merkst doch, ich meine, es gibt ja nicht umsonst irgendwie 5000 Eltern-Podcasts, ja, in denen die einfach alle, obwohl sie stinkreich sind, nur rumjammern, wie anstrengend das alles ist. Und die Lösung dafür, dass die alle so rumjammern, wäre doch eigentlich, dass die das irgendwie mehr in der Community
einfach
macht.
Alle Parent-PodcasterInnen sollten sich mal zusammensetzen,
genau,
und mal eine Community
bilden. Genau, und ein fettes Investment tätigen.
Ja. Ey, ich habe da letztens eine Umfrage zugemacht auf Insta, weil ich mich selber gefragt habe, so für meine zukünftigen Kinder, wie ich das handeln will. Weil bei uns in Syrien ist es natürlich so, dass, ne, also alle Kids werden von allen Tanten mit großgezogen.
Das meine ich.
Und das ist halt übelst geil. Natürlich ist es auch ultra anstrengend. Also, ja, wenn ich in Syrien bin, ist es so, keine Ahnung, dann sind halt auch alle Cousins und Cousinen deine Geschwister, was natürlich piss anstrengend ist, ja, weil ich habe 48 Cousins und Cousinen. So. Und das ist halt so. Sheesh. Und natürlich wird auch untereinander gequatscht. Und ich habe dann auch mitbekommen, für mich ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich so ein bisschen die Außenstehende bin. Aber keine Ahnung, dann habe ich mit der Cousine gesprochen. Dann meinen sie so, nee, so, wir reden gerade nicht mit der und so. Und weißt du, also es wird schon auch eklig unter.
Ich meine, die Community-Größe kann immer zu groß werden.
Ja, genau.
So.
Aber was ich halt meine ist, keine Ahnung, ich gehe halt spazieren und dann treffe ich meine Tante und dann sagt die zu mir, komm mein Schatz, ich gebe dir was zu essen.
Ja.
Und dann setzt du dich an den Tisch und auf einmal hast du ein Familienabendessen, hast überhaupt nicht damit gerechnet, Hammer.
Das ist einfach so, Kulturen sind, also ich meine, das ist ja auch, die deutsche Kultur ist jetzt ja auch nicht so die gastfreundlichste oder so. Ich meine, ja, selbst wenn, keine Ahnung, wenn du in der Türkei irgendwo unterwegs bist, dann wirst du auch zum Essen eingeladen von irgendeiner, ja, random Familie einfach nur auf der Straße. Und wie, ja, wunderschön ist das? Und dadurch, dass wir das hier in unserem irgendwie gar nicht fördern, es sieht aber auch hier nicht so aus, als würde man bei irgendjemandem Fremden jetzt, wenn ich jetzt hier eingeladen werde, oh, komm hoch, wir essen was. No, irgendwie gibt es das nicht her hier.
Ey, ich war letzte Woche in Norwegen, in Bergen und wir waren wandern. Und wir sind so einen Weg lang gelaufen, der wirklich so ein 5-Meter-Weg eigentlich war, wo halt stand privat. Und stattdessen hätten wir den Wanderweg einen riesen Umweg laufen müssen. Und ich dachte mir halt so, scheiß mal drauf. Mm. So, fuck it. Wir laufen doch jetzt hier nicht diesen, weil wir waren doch die einzigen Wanderer. Auf jeden Fall sind wir da so lang. Und dann stand da so eine Frau auf ihrer Terrasse, die einzige Person, weit und breit. What are you doing here? Und ich war so, bitch, calm down, Alter.
Ja, ohne Witz,
so, wir laufen hier lang, wir reden nicht mal laut und nix so. Und ich war halt so, es hat mich so aufgeregt.
Ja, weil
alle. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich mir dann dachte, ohne Scheiß, wären wir gerade in Syrien lang gelaufen, dann hätten sie gesagt, mein Schatz, hast du noch Süßigkeiten für deinen Weg, damit deine zarten Füße nicht müde werden,
ja,
Alter. So, was soll das?
So fast lebensfeindlich.
Und dann habe ich sie gefragt, ob wir den letzten Meter noch weiterlaufen dürfen. Und dann hat sie so richtig so überlegt. Dann hat sie so gemacht.
Na gut.
Okay.
Na gut.
But don't you dare come back this way.
Ich gehe jetzt rein und scheiß mich ein vor Wut.
Und ich dachte mir so, du hättest dir gerade den Tag so viel schöner machen können.
Vielleicht
hätte ich
dir das eine große Freude
bereitet. Ey, Bruder,
vielleicht
hätte ich dir oben eine Blume gepflückt und ihr mit.
Stimmt. Man darf nicht vergessen, dass gerade dieses sinnlose Gemotze und Hass auslassen ist für manche so ein, das ist für die so ein Relief, ne? Das ist viel Ventil rauslassen.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Ohne Scheiß. Ja. Wenn die so sinnlos Wut einfach auf irgendwelche Leute hat, dann, ich muss gerade an so einen Podcast denken, den ich letztens gehört habe. Und da ging es darum, was die Natur des Menschen ist. Also es geht ja Hobbes versus Rousseau, ist der Mensch im Grunde schlecht oder im Grunde gut? Mhm. Und dieser Arzt, Dr. Gabor Maté heißt er, der hat gesagt, guckt doch einfach mal, wann ihr euch am wohlsten fühlt. Wir müssen doch gar nicht so krass darüber nachdenken. Wann fühlt sich denn der Mensch am wohlsten? Und das ist doch, wenn er...
Pizza.
Ja.
Wenn er Pizza isst.
Wenn er Pizza isst. Man fühlt sich doch am wohlsten, wenn man
nett ist.
Ja, tatsächlich. Ich finde manchmal, wenn ich so rumlaufe, und in der Regel ist ja alles immer so ein bisschen lebensfeindlich, vor allem im Winter. Und wenn man dann so eine Interaktion mit einer Person hat, keine Ahnung, man stößt irgendwie zusammen und statt das gemotzt wird, ist es so, oh, sorry, man lacht so gemeinsam und läuft weiter, dann laufe ich immer mit so einem Grinsen weiter.
Klar.
Und das halte ich dann so voll lang, und ich so, das war nett irgendwie. Aber genauso wie wenn man so negativ irgendwie was hat, das nimmt man auch so lange mit. Und ich finde es immer, ich liebe das, wenn ich mit random Leuten ins Gespräch komme und es war angenehm.
Ja.
Es gibt mir irgendwie richtig was. Selbst wenn die Postbote nett war, irgendwie, wenn man gerade, irgendwie cool.
Ich gebe meinem Postboten immer Kuchen.
Ja?
Wenn ich gerade was da habe.
Sheesh.
Der klingelt bei mir, der so, hallo, hier ist der André. Ich so, André, ich habe Kuchen für dich. Kommst du hoch?
Ganz, ganz kurz, du hast in der Regel Kuchen zu Hause, oder was?
Manchmal, ja, ich backe.
Nice.
Gerne. Und dann kommt der André hoch und dann sagt er, letztes Mal war richtig lecker. Sag ich, danke.
Boah, aber das ist für mich, dann ist das ist wieder so ein Circle, ne? Habe ich den einmal angefüttert, habe ich immer Schiss, wenn ich keinen Kuchen mehr zu Hause habe. Das würde genau das nächste Problem. Da habe ich so, scheiße, ich habe was bestellt.
Du kriegst so eine Zwangsneue. Der
Paket nochmal durch den Transporter getreten.
Für André ist jeden Tag Halloween. Süßes oder Saures.
Wie ist das bei dir zu Hause, wenn die Postboten klingeln oder die Pizza-Leute? Merkst du, dass die dich erkennen?
Gibt's
da weirde Situationen?
Ja, das ist jetzt schon vorgekommen. Ja, ist super, super. Also Postbote geht, weil die sind ja dann irgendwie Teil der Familie, weil die sind ja immer die gleichen. Das ist irgendwie ganz angenehm. Ja, ist auf jeden Fall so. Das gibt so ein bisschen das Gefühl von, hey, na, und dann kann man auch mal ein Paket mitgeben. Shoutout DHL. Shoutout DHL, Alter.
Auch lange keiner mehr gesagt.
Eine Firma, die wirklich noch nie gelobt bekommen hat, aber ey, Shoutout den Jungs und Mädels von DHL.
Ja, zu Recht. Ja.
Die sind die Besten, die Engel in Gelb. Fuck den ADAC. Auf jeden Fall, es ist awkward. Also da hatte ich neulich, jemanden von Volt, der meinte, ich bin ein Riesenfan. Und ich so, okay, fuck. Und dann gebe ich oft Trinkgeld in Bar, weil ich denke, vielleicht brauchen die Leute ja jetzt schnell Cash. Aber so Bar ist halt geiler, ne? Und da habe ich das aber per App gegeben und da habe ich dann zwei Tage überlegt, hoffentlich hat er das auch schnell bekommen, dass er weiß, dass ich ihm Trinkgeld gegeben habe und nicht gegeben habe. So, das ist sowas denke ich dann lange nach. Und ich frage mich dann, ob die eine gute Experience hatten. Weil grundsätzlich habe ich immer Sorgen, dass wenn Leute einen mögen, dass die keine gute Experience hatten.
Hattest du mal eine schlechte Experience mit jemandem, den du toll fandest, öffentlich?
Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich bestimmt ja, aber irgendwie wahrscheinlich auch dann geil, wie so ein Relief. Ist eigentlich ein Wichser, ne? Auch nicht schlecht, oder?
Ich hatte das mit Xavier. Da war er noch nicht so ultra problematic. Ich war ja noch Teenager.
Ja.
Und du so, wann?
Nee, ich habe mich nur gefragt, jetzt, ich bin gespannt, ob der jetzt geil oder scheiße war.
Nee, war wirklich nicht so geil.
Aber nicht geil?
Nee.
Ja gut, aber das ist ja auch nochmal, das ist ja
und
auch...
Und er war, aber ich muss dazu sagen, so Xavier war halt die eine krasse Person in Deutschland früher, für zumindest mich und so mein Umfeld.
Ich überlege gerade, was mit Sammy?
Musikalisch.
Was mit Sammy?
Nein, ich rede jetzt also von krassen Sängern halt, die halt... Keine Ahnung, hast du Sammy gehört, als du Liebeskummer hattest?
Afrop und Sammy Deluxe sehen, auf ihre Gigs gehen und die Tonträger mitnehmen.
Wenn du vorbeigehst, dann scheint es wie ein Feuerwerk.
Weißt du noch, als es der Philipp von DSDS gecovert hat?
Nee.
Kennst du es nicht?
Nee.
Bei DSDS war so ein Philipp, der hat es gecovert da. Bei DSDS, es war immer so, das war so, es gab ja früher irgendwie 5 YouTube-Videos. Das war eins davon.
Habt ihr den Podcast?
Wie du jetzt darüber gelacht hast, das kann ich gar nicht verstehen.
Ja, ganz speziellen Humor.
Ja, also wirklich, ich habe es noch nicht, 7 Jahre und ich habe es noch nicht verstanden.
Aber ist immer dieses Grundsatz, es gibt so ein sehr, sehr starres Lächeln. Und manchmal gibt es ein bisschen hoch, runter. Es ist nie ganz low. Also du hast nie kein Lachen im Gesicht.
Doch.
Doch, du lächelst mit den Augen schon immer ein bisschen.
Bei Magic Mike hat sie, dann ist es weg.
Ja, stimmt. Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr den...
Stimmt, es driftet auch schnell in Disgust, habe ich gerade gesehen, ja.
Könnt ihr aufhören, mich zu analysieren? Danke. Habt ihr den Podcast über Daniel Kübelberg und sein Verschwinden?
Oh mein Gott, ich hatte einen ganz krassen Traum, fällt mir gerade auf heute Nacht. Ich habe geträumt, das ja krass.
Erzähl doch mal wieder was von dir.
Sorry, ich muss das kurz erwähnen. Sorry, aber wir gehen gleich zu deinem Tür. Ich vergesse es sonst, weil ich sonst, kennst du nicht, wenn man Träume erinnert, dass man das
immer... Natürlich, besser Moment.
Ich habe geträumt, dass ich Michael Schumacher getroffen habe und dass das alles nur eine Lüge war, deshalb bezieht sich darauf, dass er gar nicht, der wollte einfach nur aus der Öffentlichkeit sich zurückziehen, hatte so einen Bart und fährt jetzt irgendwie so NASCAR-Rennen aus Spaß irgendwo in den USA unter einem anderen Namen und will halt einfach nur keine Öffentlichkeit mehr. Und ihm geht's wunderbar und das war alles nur
das
eine Riesenshow.
Das wäre schön, das würde ich mir sehr
Ja, und das hat mich voll gefreut, weil ich natürlich... mit meinem Vater richtig Michael Schumacher-Fan war. Und deshalb wollte ich jetzt drauf raus, ob ihr glaubt, Daniel Kübelbeck ist irgendwo von der AIDA ausgestiegen in der Karibik und lebt da jetzt.
Nee, krasserweise, dieser Podcast beleuchtet so sein Leben mit sehr viel Respekt auch. Und es ist ein unfassbar spannender Podcast.
Mhm.
Und es ist ein krass gut gemachter Podcast. Und da wird definitiv bestätigt, dass er über Bord gegangen ist.
Ah.
Und auch sein Geschlecht noch umgeändert hat, also für sich selbst, sich als Frau gelesen hat am Ende. Und es ist eine tragische Geschichte. Das ist so krass. Man wusste so wenig über ihn, weil die Medien ihn so kaputt gemacht haben in der Öffentlichkeit. Und es ist eine krasse Kindheit, eine krasse Geschichte und ein sehr gut gemachter Podcast. Und es passt auch einfach gerade in die Zeit, wenn es um diese ganze Medienberichterstattung geht und dieses Reißerische. Und also er war ja ein spezielles Phänomen bei DSDS, weil er der außenstehende Paradiesvogel war und man ihn deshalb so...
Er war zu früh dran, ne? Wahrscheinlich einfach.
Man hat ihn so in Rampenlicht gestellt, wollte, dass er so extravagant wie möglich aussieht, hat das aber immer wieder gegen ihn genutzt. Und so hat die Medienwelt das die ganze Zeit durchgezogen. Oh, es ist,
Ich frage mich ernsthaft, ob das heute wieder so passieren würde. Ich meine, weil die Medien sind immer noch in der Hinsicht immer noch am Marsch und führen komische Diskussionen, die man nicht führen sollte. Aber ich habe das Gefühl, ich frage mich, ob er halt so dieser fucking Token war, der das irgendwie
Wird so gesagt.
Was denkst du denn, was der Mehrwert von diesem Podcast ist? Weil ich frage mich halt so...
Ja, ja, mir tut es gerade nur weh, dann die Vorstellung, ja. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch...
Ja, voll. Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich glaube, es ist schon nochmal interessant, diese Medien auseinanderzudröseln aus dieser Zeit, um auch darüber aufzuklären, was mit ihm passiert ist und wie wir Menschen auch in den Abgrund treiben können mit medialer Aufmerksamkeit. Und das ist schon sehr wach erzählt.
Du musst halt auch von diesen Beispielen ja lernen. Also wenn du irgendwie... Ne? Also weil sonst hast du irgendwie das Gefühl, diese ganzen Debatten, die wir führen, sind einfach nur die Vogue-Culture, aber dass sie diese Debatten dann und der richtige Umgang Leben retten kann, wird irgendwie sonst vergessen, glaube ich.
Ja, hast du recht.
Wie ist es denn, du warst ja bei der Frank Elstner Masterclass,
ja, Mann,
die ja auch dem Springer Verlag, also nicht, also doch unterstellt war im Prinzip, weil sie bezahlt wurde davon. Du hast Matthias Döpfner kennengelernt. Matthias Döpfner ist der Vorsitzende des Springer Verlags aktuell. Und von ihm wurden die Chatverläufe geleakt, wo er sich sowohl über den Islam als auch über den Osten extrem lustig gemacht hat.
Gegen euch.
Ganz explizit. Aber die Homegirls.
Und beide, ja. Genau, und dann gibt es diesen Bild-Podcast darüber.
Ich fühle mich doppelt angegriffen.
Ja.
Hitler sollte Frank Elstners
Auge retten. Die Bild-Zeitung gestern eine riesige Schlagzeile. Hitler sollte Frank Elstner sagen.
Also Aurel zeigt gerade Josi und mir ein Screenshot
von der Bild-Zeitung,
wo draufsteht, Bums entdeckt, geheime Dokumente im Bundesarchiv. Hitler sollte Frank Elstners Auge retten.
Hammer, oder?
Was bedeutet das?
Was soll
das?
Eine brillante Schlagzeile. Show-Legende Frank Elstner.
Ja, Frank Elstner hat...
Wie auch noch so ein Foto... Sorry.
Also das Foto.
Sorry, aber einfach noch so ein Foto von Hitler.
Ja, also, Frank Elstners Vater hat wohl, also ich habe dann den Artikel
bescheuert, Alter?
Nee, das ist tatsächlich, Frank Elstners Vater hatte da 1940 einen Brief an Hitler geschrieben, weil Frank Elstner hat ja so ein verkümmertes Auge. Und da schreibt er, der Bursche ist ein strammer Junge, aber er hat eben was am Auge und er bräuchte da ein bisschen Hilfe, um dieses Auge zu retten. Das, damit er dann auch ein strammer Soldat werden kann. Das ist Hammer, ey. Ich meine, das ist natürlich, dafür kann ja niemand was. Und,
aber ist das wahr?
Ja, das ist, Frank Elstner wird dann damit konfrontiert, auch in dem Podcast. Und dass halt sein Vater, dass dieser Brief im Archiv ist. Ich weiß nicht, wie die Bamses an den Brief rangekommen ist. Ist ja faszinierend. Aber ich kann auch, da, ich da tatsächlich ist...
Sprich mal bitte ins Mikrofon auf.
Tatsächlich hat... Ich meine, ich habe das Gefühl, damals haben alle Leute irgendwie Briefkontakt mit Hitler gehabt. Ich glaube, irgendein Uropa von mir hat ein Buch geschrieben und da steht einfach wirklich, irgendwie gibt es da so einen Brief, eine Gratulation von Hitler zu diesem scheiß Buch. Irgendwie, das war, damals gab es irgendwie 50 Leute in Deutschland, alles Nazis.
Aber ich wollte noch mal ein bisschen...
Das Community.
Ja, Mann, Hitler der hat damals mit allen ein bisschen vernetzt gewesen.
Ich einen kleinen Newsletter.
Ich fühle mich ganz schlecht gerade, dass wir über Hitler Witze machen.
Naja, was sollen wir sonst machen? Was sollen wir sonst machen?
Nee, aber weißt du, dass, also ich muss sagen, vielleicht ist es für dich oder für dich nochmal was anderes als für mich, weil uns als Muslimen wird halt dauernd Antisemitismus unterstellt und ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade, weil ich, du weißt ja auch, dass ich sehr, oder vielleicht, dass ich sehr Palästina-solidarisch bin, obviously, weil...
Naja, aber dass Hitler ein Bastard ist...
Ja, ja.
Ist Bastard das richtige Wort? Ja,
nein, Bastard ist, glaube ich, tatsächlich ein
nicht korrekt, ne?
Rassistischer Begriff, ja, wenn ich mich nicht austausche. Aber weißt du, was ich meine? So, ich habe halt Angst davor, solche Witze zu machen und damit meine eigene Arbeit
zu Ah, du meinst so, dass du quasi Hitler
entschlimmst. Ja, ja, was natürlich nicht der Fall ist, Leute.
Das glaube ich gerade niemand, da wirklich niemand geht davon
ja,
aus.
Ja, aber weißt du, das ist so eine innere Angst.
Ja klar, ich kann es absolut nachvollziehen. Und das sind halt auch Ängste, so die in irgendwelchen erfundenen Debatten, dann dir wird es dann so zugeschrieben. Genau. Aber frag mich halt, ob das, ja, ich verstehe es, ich kann es komplett nachvollziehen, aber ich glaube, niemand da hätte gerade gedacht, dass du Hitler entschlimmst. Mm-mm. Ich glaube, das wäre auch echt, Hitler. Ja, also, ich meine, vor allem, wer entschlimmt den denn? Ne? Diese ganzen komischen Harris, die sagen, ja, die Autobahn gebaut und so ein Scheiß. Also, ja, die entschlimmen den.
Das stimmt.
Ich glaube, uns beiden wäre es ohne Hitler auch nicht besser gegangen. Also.
Das bringt mich zu dem Thema Comic Relief. Wie wichtig es ist, über Dinge zu lachen, um sie auszuhalten.
Es sind hier mehrere Fragen unbeantwortet geblieben auf dem Weg.
Okay.
Dann gehen wir erstmal deinen Weg und dann gehen wir meinen Weg.
Okay.
Oder boah, möchtest du meinen Weg gar nicht
das
gehen?
Das fühlt sich so... So, das fühlt sich gerade, als wäre ich an einer Weggabelung. Beide Wege führen nach Leipzig.
Leipzig.
Okay, mal fangen wir hier an.
Wollen wir den Podcast weitermachen in Sächsisch und Schwäbisch?
Ja, kann man
das
machen.
Können wir schon machen.
Ich würde 5 Minuten.
Aber vielleicht nur...
5 Minuten?
Ein bisschen, ja. Okay.
Aber der Tontechniker, der flennt gleich.
Also ich finde es total schön. Los geht's. Du wolltest über irgendeine andere Comedian sprechen, ne?
Ne, ich wollte eigentlich nur wissen, wie das angefangen hat bei dir mit Frank Elstner und der Masterclass. Und
ja,
als du dann Matthias Döpfner mit D getroffen hast. Döpfner.
Ja.
Der kleine Tlapser, wie die Geschichte damals
ja, ich mach das
angefangen
kurz
hat. Und, weil, genau, also du hast ja eine sehr krasse Legacy, was das angeht. Du warst beim ZDF, du hattest verschiedene Podcasts, du hattest krass viele Formate, du hast ein krasses Quiz moderiert. Also es sind sehr, sehr viele Dinge passiert nach der Frank Elstner Masterclass. Aber ich wollte gerne da nochmal ansetzen, weil das Thema einfach gerade so brisant ist und dieser Boys Club Podcast so big ist.
Es ist so witzig, weil...
Und hier Stucki sein Buch geschrieben hat und so.
Ja, ja, es ist also völlig absurd gewesen. Ich bin damals aus Wien nach Berlin gezogen und wollte... Also ich wollte eigentlich, seit ich 15 wollte ich so Late-Night-Host werden. Ich habe das gesehen, das sah irgendwie lässig aus, es hat nicht Spaß beim Arbeiten. Und dann habe ich mich bei einer TV-Produktionsfirma als Praktikant beworben, war beim Vorstellungsgespräch und hatte sie zu mir gesagt, hat der Frank Elstner, das ist ja keine Ahnung gehabt, wer das ist, by the way, der sucht neue TV-Talente in so einer Masterclass. Und ich so, okay, klingt absolut weird. Habe mich dann da beworben, habe aber auch den Job in dem Praktikum bekommen, war schrecklich da und dachte mir so, Gott, Fernsehen ist so kacke, weil wir hatten so eine Gerichtssendung gemacht, die da irgendwie so bei Sat.1 so, weißt du, so
Barbara
so,
Salisch?
Ja, nee, so Assi, nee, so Assi-TV, wo so genau so Anwälte zu dir nach Hause kommen und sagen, ja, sie haben hier einen Schaden, ich werde sie vertreten wegen ihrem Wasserschaden vor Gericht, bla. Also ganz schrecklich einfach. Ich dachte, wenn das Fernsehen ist, dann bin ich am Arsch. Und dann wurde ich aber in diese Masterclass genommen, das war ein so ganz langer Bewerbungsprozess, Florentin Will war da, Evelyn Weigert, irgendwie so ganz random Leute, waren irgendwie 12 Leute, 2000 hatten sich beworben und dann...
2000 haben sich
ja, und
beworben.
Dann aber später, ich wusste nicht mal, was der Springer Verlag ist, aber das war quasi mit Frank Elstner in Zusammenarbeit mit der Springer Akademie, also die waren quasi Geldgeber. Und dieses, wir hatten, waren da aber wie so ein eigenes Ding, wo Frank Elstner dann immer Promis eingeladen hat, die uns dann über erzählt haben, wie man irgendwie Fernsehstar wird oder wie man Moderator oder Moderatorin wird und wurden dann da so halbwegs gecoacht. Das Wichtigste war einfach, dass wir so technisches Know-how bekommen haben, wie wir Clips schneiden und so. Und da habe ich schon angefangen, Sketche zu schneiden, wie blöd, und Sketche zu drehen, einfach wie verrückt und einfach nur Comedy zu machen. Und dann hatten die uns zwar auch immer angeboten, ja, der Verlag würde euch ja auch gerne nutzen. Und das Krasse war, dass keine einzige Person in dieser Masterclass dafür auch für den Verlag arbeiten wollte. Mhm. Und das war halt so krass, wie wir so, was ist die Willst du sagen, wir so keinen Bock. Aber du hast gemerkt, dass es da herrscht schon so eine, also alles, was die in dem Podcast erzählen, ich kann das so nachvollziehen, weil die schleifen dich dann so hoch in den Journalistenclub und sagen so, ja, hier, wir sind die Intellektuellen und dann kommt da Steinmeier rein und du interviewst den und so weiter. Und das Krasse ist, mit uns hat das irgendwie so überhaupt nicht funktioniert. Wir waren alle so, ja, was ist das hier für ein Scheiß, wir wollen über uns reden. Weil alle, die in dieser Moderatorenklasse waren, waren eigentlich krasse Leute, die einfach alle nur an sich so gar kein Community-Ding hatten. Das war so mehr so wie, nee, ich will jetzt fucking Comedian werden und auch gar keine Journalistinnen werden wollen, sondern alle, die es jetzt auch noch gibt, sind ja mehr oder weniger Comedians. Und dann hat der Verlag halt gemerkt, dass sie mit uns nichts anfangen können. Und ein paar sind dann da noch geblieben, weil die dann so einen Websender finanziert hatten. Ich habe aber mein ganzes Zeug genommen, bin zu Tele5 gegangen, also meine Sketche und so, habe das Tele5 vorgestellt und gesagt, ich kann daraus eine Late-Night-Show machen. Der Chef von Tele5 hat gesagt, ja, let's go. Dann habe ich das 3 Staffeln lang gemacht und war dann da raus. Und habe dann, genau, und dann ging es halt weiter mit Funk, ZDF und so weiter.
Ich liebe Frank Elstner, muss ich einmal ganz kurz sagen.
Matthias getroffen?
Genau, ich habe Matthias Döpfner, das war's, genau, ich habe Matthias Döpfner getroffen da drin, weil der, ne, der kam dann da rein, tatsächlich saß ich auch mal mit dem, wurden Evelyn und ich mal extra auf ein Abendessen mit Matthias Döpfner und dem damaligen, dem RTL-Gründer und so weiter in den Journalistenclub geladen und rückblickend checke ich erst, wer da alles am Tisch war, weil wir kannten die Leute gar nicht, aber da war auch Julian Reichelt, da waren alle möglichen Leute und haben über die Zukunft des Fernsehens geredet und Frank Elstner hat uns quasi wie so Kinder mitgebracht.
Liebe ich.
Damit wir so, na und was haltet ihr davon? Ich schwöre, ich war so nervös, ich hatte so einen komischen kleinen Schulanzug an, so what the fuck, was mache ich hier? Und dann, das war eigentlich der krasseste Heldenmove, den ich jemals gesehen habe, leider kann sie sich nicht dran erinnern, Evelyn Weigert wurde dann angesprochen, Frau Weigert, was halten Sie von der Zukunft des Fernsehens? Und sie hat keine Erinnerung daran, aber ich habe sie und sie hat original vor all diesen Leuten, vor Matthias Döpfner, zu den allen gesagt, es ist mir scheißegal, was mit dem Fernsehen passiert. Ich habe einfach nur Hunger. Ich verstehe nicht, warum ich hier oben sitze. Und wir alle labern. Und die wusste auch gar nicht, Friede Springer, die waren alle da. Und die wusste auch gar nicht, wer diese Leute sind. Es war ihr auch wirklich egal. Und sie hat einfach nur gesagt, ich möchte einfach jetzt an die Bar einen saufen, was essen und gut ist. Und dann so. Und dann wirklich Matthias Döpfner so, bravo, Frau Weigert. Weil diese Typen das natürlich so geil fanden, dass ihnen mal jemand so gegen den Kopf haut. Und that's it. Und dann haben wir den ein paar Mal da irgendwie so gesehen. Und das Krasse war, als wir dann diese Masterclass abgeschlossen haben, an dem Tag haben wir dann so quasi so Urkunden, das war ein halbes Jahr, Urkunden von Friede Springer bekommen. Und ich kann mich noch so krass erinnern, weil die gibt einem so die Urkunde und dann umarmt man die so und kriegt so Küsschen. Und ich habe auch so gedacht, weil das war ein bisschen absurd, aber ich so, boah, das 1 Milliarde oder wie viel Geld hatte die? Ich habe es vorgegoogelt. Ich gebe gerade Küsschen, 1 Milliarde Euro Kontostand.
Ja, und sie hat ja dann viele ihrer Anteile an Matthias Döpfner überschrieben. Deshalb ist er auch in so einer großen Machtposition und hat so viel Einfluss auch auf den Laden, obwohl ja theoretisch das journalistische Gebot gilt, dass jede Redaktion nur das rausbringen soll, wofür sie wirklich recherchiert hat. Und jetzt ist halt rausgekommen, dass er wollte, dass man für die FDP Werbung macht, dass da Politiker interviewt werden. Und also gerade in diesem Podcast und auch in dem Buch von Stuckrad Barre.
Hast du gelesen?
Ich lese es gerade. Und da gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, warum muss er jetzt kommen und über die MeToo-Debatte sprechen. Und das stimmt auch. Ich wollte es trotzdem lesen aus Interesse. Und das ist schon ein guter Einblick, den man bekommt in die Art und Weise, wie sie arbeiten, wie dort Macht missbraucht wird, wie dort mit dem Personal umgegangen wird.
Also das Witzige ist, da war eine Person extern installiert, diese Masterclass zu leiten, jetzt nicht Frank Elstner. Und das Witzige war, die hatte eigentlich nichts mit Springer zu tun, diese Person, aber war eigentlich auch totaler Spinner und war auch irgendwie so, hatte ganz andere Formen von auch Machtmissbrauch auf diese kleinen 12 Leute so ausgeübt. Wirklich so komplett Wahnsinn. Und ich fand das so witzig, dass in diesem Haus dann so quasi die größeren Probleme noch woanders waren, wo wir da einfach unsere eigene Schlacht geschlagen haben, die genauso scheiße war. Das ist schon faszinierend. Da habe ich mich auch gefragt, ist das das Haus, das das einfach ausstrahlt? Aber es ist schon, ja, ich habe jetzt auch die ersten 2 Folgen von dem Podcast gehört. Man erkennt schon wieder darin, dass die halt so ein Team bilden, ne? Weil die sind schon, wenn du dann in dem Haus bist, sind die alle schon relativ offen zu dir und du kriegst das Gefühl, dass du Teil von irgendwas bist. Bloß, ja, also wir hatten zu viel Distanz, um dann da irgendwie richtig mit drin zu sein, aber es ist sehr nachvollziehbar und auch all die JournalistInnen, Schülerinnen, die ich da kennengelernt habe, die haben das schon auch alle irgendwie so zu spüren bekommen, dass man da so, naja, die kriegen, glaube ich, schon eingetrichtert, man geht für die Story, gehst du alles ran, das ist wie eine Mannschaft und so. Und ich glaube, das sorgt halt dafür, dass die Leute dann so von moralisch vielleicht vom Weg abkommen.
Das klingt so sektenmäßig.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich meine, auf der einen Seite ist es vielleicht auch für viele Leute natürlich, und das ist wahrscheinlich mit Sekten ja genauso und für Kirche ja genauso. Es ist ja für viele Leute schön, auch mal was anzugehören. Und dann nimmt man aber, das Problem ist, dass man halt dann die moralischen Vorstellungen von irgendwie der oberen Linie da annimmt. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass dieses Haus so ist, wie es ist. Aber ich mache mir auch Sorgen, das habe ich auch in meinem Podcast gesagt, weil ich mir so denke, natürlich, jetzt gibt es diese ganze Offenbarung, was halt da scheiße läuft und so weiter. Und ich frage mich, ob dann wirklich alle Menschen, wo man sagt, die eigentlich cool sind, dieses Haus auch noch verlassen. Aber davon wird der Verlag ja nicht kleiner und hat ja immer noch genauso viel Einfluss. Und dann wird dann dieses Haus oder Springer dann nur noch von Leuten, die es einfach cool finden, dass man so Macht ausübt, geführt und geleitet. Und wird es dann immer mehr? Wird es dann immer schlimmer?
Naja. Also man müsste das unterwandern wie Politik im Idealfall, aber...
Naja, du kannst Springer nicht schließen, also muss es ja eigentlich von innen besser werden.
Ja, na, jetzt mal ehrlich.
Ja, weil es ein riesiges Medienimperium ist.
Naja, aber also ich meine,
so wie bei Krieg. Wenn keiner hingeht, gibt es halt keinen Krieg.
Naja, aber zum Beispiel, ich meine, Twitter fand ich auch mal geil, dann wird es gekauft eher. Was passiert? Also es wird ja jetzt auch nicht von Elon Musk geschlossen, sondern es wird einfach schlecht gemacht.
Und du wirst immer Leute finden, die da arbeiten wollen.
Aber das war ja nicht die Frage.
Aber guck mal, kriegsführende Länder kannst du auch nicht schließen. Sondern meistens müssen sich Länder von innen raus verändern. Also Veränderung passiert eigentlich von innen oder es wird irgendwas übergestülpt.
Naja, kriegsführende Länder gibt es ja schon mal so per se nicht. Also es gibt ja nur Personen, die mitmachen oder halt nicht.
Genau, aber deshalb gibt es aber auch keine quasi kriegsführenden Konzerne, weil es gibt die Personen oben, die das steuern und die anderen machen halt, was der Chef sagt.
Genau, deswegen sage ich ja, wenn keiner hingeht, dann. Oder wenn keiner mitmacht.
Aber irgendjemand macht ja immer mit. Also
genau, aber das ist ja eine gesellschaftliche Frage. Und dafür gibt es ja Menschen wie dich und Menschen wie uns und super viele AktivistInnen und Bildungsbeauftragte, die es sich zur Aufgabe machen, darüber aufzuklären.
Also medial Druck aufbauen.
Genau. Das passiert aber nicht nur medial, sondern auch gesellschaftlich. Genau. Ja. Und das heißt, also deswegen, ich würde niemals sagen, dass es unmöglich ist, zu sagen, es muss, oder dass es wichtig ist, zu sagen, dass es noch
ultra korrekte Leute gibt. Aber das meine ich ja Veränderung von drinnen. Also weil zum Beispiel, es ist immer so wie, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Parteien, die einfach kacke sind, Beispiel AfD oder so, die zerstört sich ja auch von innen heraus, dauernd wieder aufs Neue und dann stehen da neue Leute, die das wieder machen. Ich glaube jetzt nicht, dass man die unterwandern und cool machen kann, aber ich glaube halt, dass man Konzerne schon unterwandern, also nicht unterwandern, aber dass die sich verändern können.
Ja, aber wenn du immer von oben irgendwie jemanden hast, der halt sagt, ja, keine Ahnung, wir machen mit der Bild-Zeitung jetzt nie im Leben irgendwie Palästina-solidarischen Content zum Beispiel. Ja. Und werden immer auf der Seite des von Human Rights Watch genannten Apartheidsstaat Israel stehen. So, dann kannst du als Journalist machen, was du willst, wenn dir von oben gesagt wird, so und so.
Naja, aber oben, also eine Konzernspitze oder so, richtet sich natürlich ja auch nach dem, also gerade bei einem Medienhaus richtet sich das ja. Also ich strahle ja zum Beispiel Sendungen für die Zielgruppe aus, ich habe eine Zielgruppe und so weiter und da muss ich halt die Zielgruppe verändern. Und so ein Konzernchef ist ja total kapitalistisch angetrieben. Also der richtet sich ja nur nach wirtschaftlichen Dingen. Klar, in dem Fall hat er vielleicht auch, ne, also sich vielleicht auch ein paar Dinge irgendwie ideologisch reingesteigert. Aber am Ende kann kein Konzernboss im Konzern bleiben, wenn er damit dem Unternehmen wirklich langfristig schadet.
Naja,
und
damit sagst du ja, dass nur der Markt es bestimmt.
Ja, ja, ich glaube, dass Konzerne sind schon vom Markt ziemlich bestimmt.
Na gut, es gibt ja auch noch Lobbyismus. Und einfach, es gibt ja einfach so Interessengemeinschaften, die halt genug Geld zahlen dafür, dass es halt.
Naja, genau, klar, das ist klar. Aber bei sowas wie bei so einem Medienhaus, da ist es ja schon immer, da bist du ja schon. Also Medien sollten grundsätzlich sich irgendwie ein bisschen zielgruppenorientiert und klar irgendwelchen Idealen orientiert im besten Fall richten. Aber ja, ich finde auch zum Beispiel bei Springer ist ja auch das Ding, es gibt ja diesen Wachkampf Springer und Öffentlich-Rechtliche, ne? Wo die Springer ist irgendwie super rechts. Mehr oder weniger. Und dem ÖRR wird zugeschrieben, so links zu sein. Was ja für beide jetzt nicht zwingend immer stimmt, sondern das ist ja immer so die Perspektive und wer gerade irgendwie dazu spricht. Und ich finde auch, dass ja Medien sollten ja auch immer so einen Gegenpol haben. Also sie sollen jetzt nicht alle das Gleiche berichten. Ich finde, es soll meinetwegen unendlich viele konservative Medien geben, solange es alles quasi. Leider hat Wahrheit so einen schlimmen Hauch bekommen, sagt Telegram.
Ja, solange es nicht demokratiefeindlich
ist. Genau, solange es nicht demokratiefeindlich ist. Also braucht ja irgendwie jedes Medium, braucht ja auch ein Gegenmedium. Und ich denke mir auch, die da nur, ne, die redet wahnsinnig viel Scheiße und es ist für uns jetzt auch leicht zu erkennen, oftmals als Blödsinn. Aber irgendwo, keine Ahnung, ne, hat er dann halt auch seine Berechtigung, wenn er nicht einfach Blödsinn erzählt. Zum Beispiel damit mit Alice Hesters, hat er einfach Lügen erzählt.
Ja.
Aber wenn da jemand drüber lacht und den jemand lustig findet, natürlich, wer ist denn dafür, dass man sagt, es muss alles nur Böhmermann sein oder so. Deshalb ist so, konservative Medien wie Springer haben schon eine Daseinsberechtigung, aber sie sollten halt nur nicht komplett nur Hetze betreiben.
Aber also, keine Ahnung, für mich ist halt so, vor allem als muslimische Frau.
Ja, absolut.
So halt, also die Hetze, die Springer betrieben hat, aber ey, das ist
ja, das
halt
meine ich genau und das meine ich. Das ist halt so, das ist das Ding, wovor ich Angst habe, dass dann nur noch irgendwann nur noch solche schrecklichen Hetzer sitzen, die einfach lügen und einfach nur Interesse daran haben, Hass zu sehen.
Ja, ist wirklich eine gute Frage, ob man sagt, so das meistgelesene Blatt in Deutschland würde sich abschaffen, wenn es jetzt nur noch Hetzer wären und irgendwann mal würden das dann alle sehen. Oder ob man sagt, es ist das meistgelesenste Blatt und es wird wahrscheinlich auch so bleiben und deswegen müssen wir es verändern.
Also ich habe das Gefühl, dass leider die Bevölkerung, ich habe leider das Gefühl, dass Menschen so ein grundsätzliches Interesse daran haben, sich zu leicht radikalisieren zu lassen, ja, weil sie die einfachste Antwort ist immer irgendwie die beste. Und deshalb, wenn die jetzt so voll fullblown Hetzer werden würden, habe ich das Gefühl, das würde alles nur noch schlimmer machen. Also, ne, es gibt ja auch radikalisierte Medien in den USA, wo du das auch wirklich merkst, ne, wenn du dich dann nur nach Breitbart richtest oder so. Leider verschwinden die. Leider verschwinden die dann nicht, sondern auch die finden dann halt ihre Zielgruppe und die Zielgruppe passt sich dem weiter an.
Ja.
Ja.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir weder geschwebelt noch gesechselt haben. Ich dachte,
Ja, aber das müsste für so ein lustigeres, also für wieder ein lockereres Thema. Du wolltest doch jetzt hier sowas wie Comedic Relief. Das wäre doch jetzt der Ansatz, wo man schwebeln könnte.
Aber halt, stopp. Eine Sache. Zwischendurch in diesem Podcast in Folge 2 taucht unsere Freundin Tamara auf, die beim Springer Verlag gearbeitet hat und äußert sich dazu. Und jetzt ist sie keine Journalistin mehr, sondern sie ist eine ganz wundervolle Musikerin. Und ich packe einen Song von ihr auf die Playlist.
Jawohl.
Der erste des Tages, und zwar Now or Never featuring Mowgli. Tamara und ich, wir waren gerade auf Hawaii, haben an weiteren Hits geschraubt, die bald noch rauskommen.
Wie so casual du das so im Nebensatz schaffst. Wir waren gerade auf Hawaii, haben an Hits geschraubt.
Du müsstest Musiker werden, Aurel.
Ja, das
dann würdest du auch so ein krasses Leben führen.
Hä, du hast so ein krasses Leben. Ich habe dich mal auf dem Lion's Head gesehen, beim Wandern in Südafrika.
Ja, da war ich.
Ja, ich weiß.
Ich bin aber, glaube ich, mit dem Auto hochgefahren.
Ich habe dich aber oben beim Sonnenuntergang gesehen.
Ah, das war schön.
Wie
jetzt?
Also auf
Tinder-Profilbilder.
Nein, ich war auch da und du warst, Mensch, habe ich dir bei die Fuß schon erzählt, warst du besoffen oder hast du dich nicht dafür interessiert? Ich war für dieses Projekt von Viva Con Aqua in Südafrika und da war ich auf dem Lion's Head.
Aber warst du auch in dem Hotel? Ich habe es mir nur angeschaut.
Ja, da habe ich genau für die gearbeitet und einen Dokumentarfilm gedreht und dann sind wir da rumgereist. Und dann war ich auf dem Lion's Head wandern, wollte mir den schönen Sonnenuntergang angucken.
Da war ich
und da ist Aurel da mit seinen Freunden.
Hallo.
Und dann habe ich dir noch geschrieben, inkognito, ob du in die Villa Viva kommen willst.
Ich war da.
Weil da Party ist.
Ach so, nee, da war ich leider dann
ja,
nicht.
Ja, genau, da haben wir ein großes Barbecue gegeben.
Ah, schade.
Und dann wollte ich dich in den Podcast einladen. Und jetzt?
Jetzt bin ich hier.
Ja,
ich habe außerdem gesehen, dass ihr mir 2021 schon mal geschrieben habt. Sorry dafür.
Wer denn?
Der einfach Homegirls.
Ja, wahrscheinlich Lisa.
Ja. Habe mich richtig, aber gut, jetzt bin
was
ich ja jetzt hier.
Was ist denn damit
passiert
mit der
Nachricht? Jetzt habe ich ja mehr zu erzählen. Ich habe gesehen, ich habe sie in Allgemeines gemacht. Das heißt, ich hatte vor zu antworten irgendwann, aber
Wollt ihr was auf die Playlist werfen?
Yes, ich habe ein neues, schönes Album entdeckt. Madison Ryan Ward, eine der besten Sängerinnen unserer Zeit. Du weißt, Josi, meine Predictions über Leute, die irgendwann mal unfassbar erfolgreich werden, haben bis jetzt immer gestimmt. Und bei Madison Ryan Ward, das ist meine neue Prediction, auch schon so seit ein, zwei Jahren, glaube ich, finde ich sie unfassbar krass. Und sie hat ein neues Album rausgebracht und daraus möchte ich gerne den Song Go Back draufpacken, weil sie sagt so eine Zeile, sie sagt, I never want to go back to a life before love. Und das finde ich richtig, richtig zart. Und der ganze Song ist wunderschön. Das ganze Album ist traumhaft schön. Und sie hat eine unfassbar tolle Stimme. Und ist ganz, ich finde einfach alles, was sie tut, so zart. Und das ist mein Playlist.
Mir gefällt es voll, dass hier zart benutzt wird in dem Podcast. Das ist ein gutes Wort, das werde ich jetzt auch.
Zart ist mein Lieblingswort.
Ja, und ich benutze es nie, aber jetzt ist es.
Ich finde, das ist auch ein schönes Wort, was man schön in einer Beziehung benutzen kann.
Ja, ein bisschen kitschig.
Ist übrigens eine der die größte und meistgesuchte Suchanfrage bei dir bei Google. Aurel Merz,
zart.
Freundin.
Ah, ja.
Wie zärtlich ist Aurel Merz?
Wie zart ist er?
Du hältst auch alles privat, ne? Was bei dir so privat passiert. Warum hast du dich dafür entschieden?
Auch einfach, weil wenn es mal so ein bisschen, ich glaube, irgendwann mal dann so plötzlich unter dem Bild von meiner Schwester irgendwie Beleidigungen standen und so. Und ich finde auch einfach, dass das nicht so richtig zusammengehört. Also ich verstehe es, manche machen das ja, um Content zu generieren.
Ja.
Aber nee, Mann, nee. Katzen okay, aber sonst halte ich alles raus. Also ich meine, früher habe ich noch gerne meine Familie gezeigt, aber das mache ich auch nicht mehr.
Ja.
Einfach weil, auch du öffnest ja dann auch die Türe. Also in dem Moment, in dem ich die Menschen zeige, dürfen Medien quasi darüber berichten.
Genau.
Und wenn du das gar nicht machst, gibt es gar kein Entry dafür.
Mhm.
Das heißt, auch juristisch gesehen dürfen dann Leute nicht über dein Privatleben in der Form berichten. Und deshalb lasse ich das, weil, genau, ja, also, ne, weiß nie, was passiert. Irgendwann ist irgendwas und dann plötzlich stürzen sich alle auf solche privaten Themen und Menschen in deinem Leben. Und dann, scheiße,
Ich glaube, das ist voll interessant. Das müsste man vielleicht mal ganz kurz erzählen. Es gibt im Medienrecht da eben so zwei verschiedene Ebenen. Das ist einmal die Privatsphäre und dann noch die Intimsphäre. Und wenn du der Öffentlichkeit deine Privatsphäre zum Beispiel zugänglich machst, dann darf die Öffentlichkeit über deine Privatsphäre sprechen. Stefan Raab hat das ja, ist ja eigentlich so das prominenteste Beispiel dafür, der ja nie seine Privatsphäre geöffnet hat. Und der alle ohne Ende abgemahnt hat, wenn sobald irgendwie mal eine Sekunde über sein Privatleben, seine Familie oder sonst was berichtet wurde. Was ich super schön finde und so wichtig und ein gutes Vorbild für mich auch empfinde. Und dann gibt es die Intimsphäre. Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn jetzt du als Comedian auf der Bühne über dein Sexleben sprechen würdest, dann wäre es zum Beispiel okay, wenn eine Person, mit der du mal zusammen warst, auch in der Öffentlichkeit über euer gemeinsames Sexleben spricht.
Aber auch wenn es eine fiktive?
Nein, natürlich nicht. Nicht, wenn es fiktiv ist.
Ah ja, okay.
Fiktiv ist, sondern wenn es halt aus deinem Leben erzählt ist. Also wenn du jetzt eine Intimsphäre aufmachst, der Öffentlichkeit zugänglich machst, die jetzt keine vielleicht, ich weiß nicht, ob das auf der Bühne das Gleiche ist.
Ja, du hast ja noch eine Bühne, das ist ja eine Bühnenperson mit Überspitzung und so. Ich meine, müsste eigentlich auch leicht zu erkennen sein, ob das
genau, aber ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich so eine Grauzone, die dann entschieden wird.
Ja klar, aber
wenn
du dich hinstellst und sagst, ja, dann habe ich mit der Person Sex und so, ja, klar.
Genau, und ich finde das voll spannend, weil sich, glaube ich, darüber ganz viele Leute gar nicht im Klaren sind, wie gefährlich es tatsächlich sein kann, über gewisse Dinge in der Öffentlichkeit zu sprechen.
Ja, ich glaube, viele nutzen das halt auch einfach, weil schlicht und ergreifend ist es ja auch, was Leute wahnsinnig interessiert. Also Leute interessieren sich immer für diesen Gossip oder mit wem ist die Person jetzt zusammen und mit wem hat er was oder so. Das lieben die Leute einfach. Ja. Du merkst ja auch, ich meine, wie viele, auch im Instagram-Feed, wenn ich sehe, wie viele Leute ihre Beziehungen halt so bis an Anschlag vermarkten. Jedes Reel, die begrüßen sich so. Ich meine, wo kommt die Kamera her, denke ich mir immer so. Ist cool, dass...
Warte kurz!
machen die. So. Habe ich alles schon gesehen, wo ich mir so denke, okay, du kommst gerade aus dem Flugzeug und offensichtlich liegt eine Kamera am Boden. So. Das ist schon krass. Und also es gibt, ich meine, selbst Diana von zu Löwen oder wie sie heißt, drängt ja jetzt gerade der Welt ihre Beziehung auf. Und das ist schon...
Aber ist es Philipp Amthor?
Nee, ist so ein anderer. Der ist jetzt aber viel in Reels auch zu sehen. Und ich finde das irgendwie, ich persönlich möchte zwischenmenschliche Beziehungen nicht zu Content verkommen lassen. Weil Öffentlichkeit ist anstrengend genug, auch wenn ich mir diesen Safe Space bewahre. Und wenn ich diesen Safe Space dann auch noch, hier, nimm das und so, dann wird es irgendwie problematisch für mich persönlich, weil dann, ja, wo ist dann die Grenze? Also, und ich bin, also ich, ihr macht es ja auch, aber ich bin schon so, ich bin schon Aurel Merz, meistens, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, in Sendungen, in Podcasts und so weiter, ich Blur alles raus, was mir in den Kopf kommt. Also, wenn ich jetzt noch diese Tür aufmache, dann, ja, was machst du denn, wenn du gerade keinen Bock mehr hast?
Aber das ist spannend, dass du das sagst mit dem Content. Ich habe so eine ehemalige Momfluencerin, die hat so ein Video auf TikTok veröffentlicht, ein Jahr nachdem sie aufgehört hat, Momfluencerin zu sein und ihre Kinder dauernd zu zeigen. Und sie hat gesagt, dass sie jetzt erst verstanden hat, dass sie, egal worum es ging, Ostereiersuche oder Kind hat was Süßes an oder ist auch gerade eine Scheißsituation mit dem Kind, sie immer dachte, geiler Content.
Denken die alle. Also ich meine, guck dir das mal an.
Das ist so furchtbar, Alter.
Das ist schon krass, Mann. Dein Kind ist halt eine Content-Fabrik.
Aber sie hat das reflektiert und das fand ich voll nice. Und sie hat das öffentlich gemacht. Das fand ich richtig, richtig gut.
Aber manche von denen sind auch lost, Mann. Die haben manchmal, sagen die so ganz kleine Probleme und denken, das ist schon Content. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein.
Das ist leider so verwerflich, auch wenn ich wollen würde oder sagen möchte, dass wenn Pärchen das in der Öffentlichkeit machen, also ich habe auch schon mal über meinen Freund geredet so. Oder?
Ja, aber das ist Reden, aber ist es das Herz deines Contents?
Das ist was anderes. Dein Partner ist auch Person der Öffentlichkeit, so deswegen.
Ja, das ist von vielen ja das Zentrum der Marke.
Ja.
Diese Beziehung, diese Sexualität, diese Kinder und so weiter. Und das, ich verurteile das auch gar nicht.
Ich glaube, bis auf Kinder sollen die das auch machen, wenn sie das so möchten.
Ja.
Aber bei Kindern finde ich auch, es ist auf jeden Fall super grenzwertig. Ich hatte letztens erst das Thema im Backspin-Podcast, dass Rapper ihre Kinder auf Albencover packen.
Ach so, mit Hafti.
Finde ich auch einfach nicht geil. Oder UFO mit seinem neuen Geborenen auf dem GQ-Cover und so. Das, ich finde es nicht geil.
Ich will auch generell immer alles privat halten. So, deswegen, also ich habe in den letzten 10 Jahren, glaube ich, vielleicht zweimal irgendwie über meine Beziehung gesprochen. So, es geht doch niemandem was an. Also auch wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, ich finde es schön zum Beispiel, wenn Menschen wissen, so, ich bin nicht available.
Ja.
So, das finde ich schön.
Aber genau, das ist ja, damit öffnest du ja keine Tore, sondern im Gegenteil, sondern du machst Tore zu.
Genau, und das finde ich gut. Aber ich möchte auch die Person, mit der ich in der Beziehung bin. Ich möchte ja auch schützen davor.
Das meine ich zum Beispiel, die, auch das war auch so das Ding. So, ich will auch nicht, dass meine Mutter bei Netto angesprochen wird oder sonst
genau
wo.
Genau das.
Bist du die Mutter von Aurel? So, nee, was ist halt irgendwie... Voll.
Nee, bin ich nicht,
Mann. Nee, und also ich glaube aber, dass es halt oftmals, es ist halt einfach was sehr, sehr gut funktioniert. Weil Authentizität und so weiter, da stehen die Leute halt drauf. Und das ist ja auch okay, aber... Es ist toll, wenn man andere Wege findet, authentisch zu sein, ohne dass andere Leute für einen mit herhalten müssen.
Aber ich kann mich auch nicht komplett freimachen, dass ich nicht auch Gossip verfalle.
Ja!
Eigentlich so. Es ist halt einfach so. Nice. Songs auf die Playlist.
Ja, Aurel hat noch keinen Song auf die Playlist
Shama Noel, The Last Dragons.
Ich bin ein Kind und habe Shama verstanden.
Nee, Shama, S-C-H-A-M-A, Noel, The Last Dragons, Feed Master Ace.
Ich liebe Master Ace. Ich habe mal ein Master S-Interview gemacht.
Ah, wirklich?
Ja.
Wild. Ist ein Rapper aus Haiti, lebend in Florida.
Erzählst du mir das gerade?
Ja, ich dachte,
bin
man muss das...
Hip-Hop-DJ.
Achso, du weißt es, okay.
Das sind, Josi hat gerade die...
Ja, aber du kannst ja nicht sagen, dass du alle kennst.
Die Hip-Hop-Hände gemacht.
Ja, stimmt.
Die Hip-Hop.
Ich bin Hip-Hop-DJ. Yo, yo, yo.
Yo, 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 yo. Alle mal Hip-Hop.
Remix.
Hey, ich wollte über Comic und Comedic Relief sprechen.
Noch was auf die Playlist packen?
Dann können wir doch gleich mal in der nächsten Runde machen.
Vielleicht. Wie lange machen wir denn noch?
Du hast gar keinen Bock mehr, ne?
Sie ist nicht mehr inspiriert.
Ich warte noch auf den großen Lacher, muss ich ehrlich sagen.
Ich weiß, wie aber da musst du. Ich finde, das hat mich so unter Druck gesetzt. Ich habe für mich aufgegeben.
Comic Relief.
Wann lachst du mal richtig?
Pimmelwitze.
Pimmelwitze.
Guck mal, wie dran.
Alter, ja. So, ja, tatsächlich nur beim Wort Pimmelwitze. Ein Strahlen auf den Lippen.
Ja, ist ein Guilty Pleasure. Ja.
Schwänze aus aller Herren Länder.
Vorhin hast du Schniedel gesagt, das musste ich lachen.
Habe ich Schniedel gesagt?
Ich glaube ja.
Wann habe ich Schniedel gesagt?
Weiß ich nicht.
Achso, also doch, bei dem Typ, der da lebt und stirbt in Leipzig.
Ja, aber das finde ich peinlich, weil die Leute denken, weil ich nie lache, ich habe so mega den anspruchsvollen Humor. Die wissen nur nicht, dass sie nur einmal Pimmel sagen müssen und dann geht es direkt los.
Aber du lachst doch in dich rein, oder?
Mm-mm.
Du bist auch wirklich nicht froh.
Nee, aber wenn ich nicht lache, dann finde ich es auch nicht lustig. Und ich hasse es, aus Sympathie zu lachen. Das mache ich manchmal trotzdem, aber das mag ich gar nicht.
Also ich lache halt so, also ich bin sehr nah am Lachen gebaut so, ja, und auch mit der, und in der Interaktion mit Leuten. Weil so schnell mir denke, alles. Fun. Das ist jetzt eine gute Zeit. Also wenn ich schlechte Laune habe und ich dann auf so Leute treffe, irgendwie, dann ist die doch sofort weg. Also wenn ich jetzt hier schlechte Laune hergekommen wäre, wäre ich sofort geil drauf.
Ich glaube, bei mir ist es so, weil ich so eine konstante innere Anspannung habe und deswegen auch dieses Comic Relief, das ist ja so ein Phänomen, dass wenn alles stressig ist, es manchmal nur eine Kleinigkeit braucht, dass man endlich wieder lacht und dass dann den ganzen Körper, ich meine, Lachen löst ja den Körper so krass auf.
Also du meinst, das ist so eine kleine Überreiztheit.
Ja.
Also
es
ist
schon.
Wie so eine Bombe, die so, ja.
Ich mit meinem ADHS-Gehirn und die ganze Zeit so am Stress schieben im Kopf und alles ist irgendwie so kurz vorm panisch sein.
Hast du das?
Ich habe keine Panik.
Nee, aber so trotzdem so immer.
Ja, ja, es ist die ganze Zeit konstant so, also so super viele Gedanken und alles gleichzeitig irgendwie. Und ich glaube, ich freue mich einfach richtig ehrlich und dolle, wenn mal was Kleines, Lustiges passiert. Und ich bin ja auch dann die Erste, die übelst laut und richtig dolle lacht. Stimmt. Wahrscheinlich genau deswegen.
True. Nein, du lachst gerne.
Voll.
Das ist ja voll lieb.
Und gerne lachen, nicht?
Beste Stand-Up?
Das ist ein Hobby.
Beste Stand-Up?
Ja.
Beste?
Ja. Oder bester? Ist egal. Beste Stand-Up-Set.
Boah, irgendwie weiß ich gerade gar nicht. Ich finde ein bisschen eine...
Kristall.
Sehr gut, zum Beispiel. Nein.
Nein.
Ich hab ein bisschen so eine Stand-Up-Krise gerade irgendwie. Also ich selber mache ich gerade das richtig gerne, aber meistens, wenn ich selbst was richtig viel mache, dann bin ich mehr so mit mir selbst beschäftigt und finde dann alles andere vielleicht irgendwie cool, aber man will ja auch nicht sich irgendwie inspirieren lassen, sondern so sein eigenes Ding machen und dann entfernt man sich noch mehr und tatsächlich alles, was ich gerade so sehe, boah, macht mich jetzt nicht so sehr an.
Auch so Ami-Kram?
Ja, irgendwie gerade, ich weiß auch nicht warum, auch Dinge, die ich vorher cool fand, viele von denen, die man früher cool fand, sind irgendwie so ein bisschen konservativ abgerutscht, so Dave Chappelle redet irgendwie viel Müll, Chris Rock habe ich so erwartet, dass das Stand-up über Will Smith hilarious wird. Ja, weil du würdest von Will Smith auf den Oscars geschlagen, Mann, was für ein Setup. Und dann hat er einfach nur 4 Minuten rumgebrüllt, wo ich mir so denke, okay, wow, das kann nicht, das kann's nicht sein. Ich dachte, das wird Killer, was du machst. Und deshalb so Trevor Noah habe ich jetzt mal angefangen.
Den liebe ich.
Ja, war auch nicht schlecht jetzt. Also ich habe es noch nicht fertig geguckt, das so Neue.
Ist mir nicht kantig genug.
Ist nicht besonders kantig genug, aber war irgendwie technisch trotzdem ganz geil. Das Storytelling fand ich irgendwie schon auch teilweise echt stark. Aber es ist jetzt gerade nicht so. Manchmal habe ich das, dass ich was richtig geil finde, aber gerade irgendwie. Ha.
Ich glaube, das ist bei mir das, wo dieses Comic Relief richtig dolle kickt, dass ich wirklich am allerliebsten Stand-up gucke, bei dem es um so richtig absurde Themen geht, die super grenzwertig sind einfach. Mhm. Keine Ahnung, ich erinnere mich an so ein Stand-up-Set von Louis C.K., der irgendwie darüber gesprochen hat, dass er, weil irgendjemand sich im Flugzeug beschwert hat, dass das Baby weint, er halt so...
It's a chair in the air. What are you complaining about?
Nee, das war was anderes. Das war eine Story darüber, dass es kein Internet gab in der Luft. Aber was ich meine ist, jemand hat sich beschwert, dass sein Baby geweint hat im Flugzeug. Und er war so, oh, you want me to do this? Und hat halt so getan, als ob er sein Baby ermordet. Und das fand ich halt so lustig, weil es halt so absurd und so grenzwertig war.
Kannst du über Louis sagen, was du willst? Der ist auf jeden Fall, was Comedy angeht, fucking brilliant.
Unfassbar. Aber auch, fuck, wie heißt denn der, der auch Afterlife gemacht hat? Dieser britische Comedian.
Ricky Gervais. Den mag ich weniger.
Ich finde den halt gut, weil der so krass über alle Grenzen geht.
Ja.
Und das ist halt für mich dieses, ne, es wird ja immer die Frage gestellt, was darf Kunst, was darf Comedy und so. Und für mich ist das halt so, das sind die Themen, mit denen ich mich politisch und gesellschaftlich so krass auseinandersetze. Und es tut mir so gut, dass jemand einfach mal drauf scheißt.
Es ist so geil. Und das Krasse ist auch, dass Stand-up auch vieles verzeiht. Also zum Beispiel, ich gehe im Juni auf Tour und ich schreibe auch gerade mein Programm und teste es eigentlich jeden Abend, spiele ich Stand-up. Und es ist so geil, wie du manchmal denkst, wenn du im Internet unterwegs bist, ah, du darfst ja gar, da ist nichts mehr möglich, kannst nichts twittern, ohne dass ein Shitstorm losbricht. Aber wenn die Leute das aus deinem Mund hören, live hören, wie du das Setup baust, wie du dabei guckst, wie du reagierst, bla bla bla, dann wird dir schon noch viel, viel mehr verziehen. Ja. Und das ist sehr erleichternd, weil du dann merkst, okay, es ist jetzt Comedy ist nicht tot, es ist schon die Art und Weise, wie du es machst und geschrieben ist halt manchmal was anderes, als wenn du es sagst.
Das stimmt.
Und deine Intention wird manchmal nur deutlich, wenn du es sagst und wenn jemand dabei ist und das ist auch ein Problem, weil wenn über Stand-up berichtet wird und einfach wird was aus dem Kontext gerissen und jemand schreibt nur die Line, dann klar klingt das, als hättest du gerade Volksverhetzung betrieben oder sonst was, weil du nimmst nicht die Reaktion mit, du nimmst auch nicht die Lines davor mit, du nimmst vielleicht auch nicht mit, dass es ein Callback ist von vor 5 Jokes davor und so weiter. Deshalb ist Stand-up halt was nur live funktioniert und das macht es halt irgendwie auch geil und holy und deshalb ist dann manchmal auch der Hass, der dann einfach so verbreitet wird über Stand-up auch nicht richtig. Und an dieser Stelle nochmal großer Shoutout an unseren Helden.
Chris. Mario Barth. Das
ist toll.
Aber ganz kurz, willst du kurz Werbung für deine Tour machen?
Ich würde gucken, also ja, gerne. Also ich gehe im Juni auf Tour, es gibt noch Tickets in manchen Städten. In Düsseldorf gibt es noch Tickets, in Köln gibt es noch Tickets. Ich glaube in Stuttgart gibt es noch 3 Tickets.
Dürfen wir 2 Gästeplätze verlosen? Ist das erlaubt?
Klar. Aber in welcher Stadt denn? Warte mal.
Das müssen die Leute dann dazu
schreiben.
In
Düsseldorf. Also genau, manche sind halt ausverkauft. Da gibt's, ist halt wirklich nichts mehr zu holen. Aber es gibt in... Oha! Leute, genau. Haben wir Wien? Gibt es Menschen in Wien? Also es ist alles geil. Aber aus irgendeinem Grund in Wien, wo ich studiert habe, ist jetzt noch nicht so richtig ausverkauft, sag ich mal.
Warum Was ist sind das so? Die Städte, wo es noch nicht ausverkauft ist?
Wien.
Und?
Düsseldorf.
Und?
Frankfurt.
Okay. Noch mehr?
Ah, es gibt eine Zusatzshow in Hamburg.
Okay. Wien, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg.
Hamburg gibt es eine neue Show, da gibt es noch ein paar
Plätze. Könnt ihr Gästeplätze gewinnen? 1x2 Tickets. Und was müssen die Leute dafür tun?
I don't know.
Jetzt unter dieses Spiel kommentieren?
Ihr macht, du hörst doch, das ist euer Podcast.
Ja,
du
sagst aber was mir, zack, die, zack, los.
Ich gebe euch die Tickets. Oder Köln, glaube ich. Köln geht vielleicht auch noch.
Okay. Naja, ohne Gewehr. Das müssen wir nochmal absprechen dann.
Nee, aber wie macht man das jetzt?
Die Leute müssen unter das Real.
Jetzt fühle ich mich wie, als wenn ich so bei Hit Radio Energy zu Gast. Oh, ihr könnt jetzt 2 Radio-Tickets für Auriel Merz seine Tour gewinnen. Don't drink and drive auf der 8-Stau. Oder was?
Ja.
Ah, genau, dann warte mal. Die sollen, also hier, pass auf. Schreibt unter, ihr macht doch hier einen Ankündigungspost, ne?
Ja.
Schreibt unter die Homegirls. Folgen, Ankündigungspost auf Instagram, schreibt ihr eine Staumeldung für die Stadt, in der ihr das Ticket, die 2 Tickets wollt.
Richtig lieb.
Und die beste Staumeldung gewinnt 2 Tickets für Wien. Spaß. Nein. Gewinnt 2 Tickets, ja. Mach es gut.
Wunderbar. Gefällt wir schreiben gut. Die Städte, bei denen es möglich ist, noch unter dem Post drunter. Und jetzt packen wir noch ein paar Songs auf die Playlist, oder?
DJ Ötzi mit seinem Hit Hey Baby.
Hatten wir nicht was mit Maria Popov zu DJ Ötzi und Prinz Harry? Ja. Geil.
Ich habe noch einen
Song. Der Burger-Song? Ja.
Ist der auch von DJ
Ötzi? Den hat Prinz Harry durch eine schwere Zeit
gebracht.
Stimmt,
ja, klar, stimmt. Ja, das war ihm wichtig. Ihr wisst, dass das fake war, nicht wahr?
Komm schon.
Aber man muss vorsichtig sein. Die AIs, die werden uns alle bald. Also, nichts ist real mehr.
Oh, könnte.
Habt ihr Angst, euren Job zu verlieren durch AI?
Nee, aber ich habe gerade überlegt, ob ich nicht ein grandioses Stand-Up-Set mit ChatGPT schreiben könnte.
Ja, also ich kenne, also ein Kumpel von mir hat das schon mal probiert zu so einem Thema. Das ist wirklich. Natürlich nicht. Und das Gute ist ja an Stand-Up auch, dass ChatGPT wird so schnell kein Gefühl für Timing oder so bekommen und kann sich bestimmt daran orientieren, was jetzt technischen Witz ist, aber das kannst du auch, wenn der irgendwie Mickey Beisenherz oder so technisch guten Witz, aber es kann man dann Stand-Up machen, ist die Frage.
Mhm. Hm? Okay, Song? DJ Ötzi mit
warte hier, ist es ein Genre, nur ein Genre, oder? Nein. Okay, dann möchte ich drauf Perfect Blue von El Valentini, Le Comte de Brigeau und irgendwas. Nee, das ist El Perfect Blue.
Was ist das für ein Song? Was bedeutet der dir?
Finde ich den geil. Der ändert sich in der Mitte komplett. Und irgendwie hat der was Episches, aber auch was Spiel Schönes. Mal an. Und der wird dann ganz anders in der Mitte. Dann passiert irgendwas ganz Verrücktes. Warte, kurz, ich geh mal kurz weiter, wo es weird wird. Warte. Und dann wird er plötzlich irgendwann so, aber nach 2 Minuten.
Schön, das mag ich.
Nice, oder?
Ja, Mann.
I did it.
Phone drop.
Boom, hab einen guten Song geedit.
Geil. Ich pack noch von Levin Liam Uber X drauf. Schön. Und noch eine ganz besondere Künstlerin, mit der ich privat auch sehr gerne abhänge. Kata Power, die hat auch einen Song mit uns veröffentlicht, mit Import-Export. Und ihr Song heißt Formel 1, den ich auf die Playlist packe. Und Galigrü.
Darf ich hier noch eine Zwischenfrage stellen?
Na klar.
Sag mal, bei diesem Diffus-Event, ne? Mhm. Kanntest du die ganzen Leute? Wusstest du, wer die sind?
Die meisten.
Weil du kennst dich ja aus.
Doch, ich kannte schon sehr viele.
Ja, weil du kennst dich ja aus. Ich kannte, das war irgendwie krass.
Da waren ja auch so viele Newcomer aus Rap und so. Ich weiß nicht, inwiefern du dich auch in Rap bewegst.
Ich würde mich gern mehr in Rap bewegen. Ja, gerne. Könnt ihr mich mal in der Hip-Hop-Szene einführen?
Ja, wir können dich einfach zum Splash mitnehmen.
Ja, gerne. War ich nicht beim Splash für irgendwas eingegangen? Keine Ahnung. Aber das stimmt schon, weil ich finde nämlich in den USA ist Hip-Hop und Comedy viel mehr connected.
Auf jeden.
Und ich finde auch, dass es da irgendwie mehr Crossover geben sollte. Aber irgendwie in Deutschland
ist das noch
nicht so
richtig. Das würde bei uns in Deutschland stattfinden, wenn mehr Kanaken Comedy machen.
Ja, es machen viele Kanaken Comedy.
Ja, aber mehr Kanaken guten Comedy machen würden. So, wie sich.
Was findest du?
Ja, ist doch so.
Ja, es ist halt noch, so oftmals ist halt, es ist halt oftmals genau darauf bezogen. Es geht ja nicht darum, der Witz kann nicht sein, dass du Türke bist. Dass du wieder in Schöllern, der Witz,
wir haben es zu Ende erzählt einfach. Ja. Aber Rebel Comedy natürlich, da sind schon ein Haufen richtig gute Leute dabei und Enisa ist ja auch Kenneck und so.
Ja.
Enisa macht aber, also finde ich, die macht es schon stabil. So, die ist schon ordentlich im Rap unterwegs und so. Gut connected.
Aber sie ist, glaube ich, nicht so, genau, aber sie ist halt, ich glaube, da ist eher das Ding, sie ist halt, glaube ich, in der Comedy-Szene nicht so intensiv unterwegs. Das ist, glaube ich, eher dann das Ding.
Also war sie, aber sie war ja mit Rebel Comedy halt, auf Tour früher.
Nee, es gibt halt, ich in Deutschland orientiere mich ja auch jetzt an der Berliner Comedy-Szene, die ja auch sehr mehr Underground ist jetzt, als was man in Köln so sieht und was ja auch die sind, die das Fernsehen so lange dominiert haben. Und es gibt ja auch erst jetzt eine coole Szene hier in Berlin. Es macht wirklich Fun und es gibt viele tolle KünstlerInnen, die jetzt irgendwie so neu kommen. Aber das ist ja eh ein neues Phänomen. Um das überhaupt mal mit Hip-Hop connecten zu können, ist das jetzt, glaube ich, erst auch jetzt so.
Ich kann mir voll vorstellen, dass Enisa sich da einfach voll rausnimmt. Weil
Ja, genau, die ist eine Instanz für sich so. Ja, ich meine, die spielt ja jetzt hier nicht irgendwie auch nachts irgendwelche Clubs in Berlin oder so.
Nee, aber hast schon recht, das sollte schon more connected sein.
Ich möchte jetzt zu unserer Kategorie kommen: Willkürliches.
Jawohl.
Kurses, News, Spiele, Fanfragen, Fakten, tierisch gute Geschichten, Skurriles aus der Wissenschaft, Briefe,
Mein Thema zum Thema Willkürliches ist ein Phänomen, von dem ich erst ganz kürzlich weiß. Helene kennt es schon, Aurel kennt es bestimmt von sich selber. Man sieht etwas super Niedliches, in meinem Fall oder in unserem Fall sind es Tierbabys. Können aber auch Kinder oder sowas sein.
Und man
kriegt so diesen Aggro-Kick.
Das war so knapp, weil ich wollte gerade sagen, und ist sofort buckelhart. Und dann hat sie gesagt, wir können auch wieder, ich habe gerade noch die Bremse gedrückt.
Habe ich gelacht.
Ja.
Es geht um das Phänomen der Cute Aggression, dass man etwas so niedlich findet, dass man aggro wird, weil die Gefühle einen so übermannen, dass es so einen evolutionären Effekt gibt, damit du dich wieder auf die Sache konzentrieren kannst und nicht abgelenkt bist und währenddessen von einem Rhinoceros angenascht wirst, dass du kurz aggro wirst und dann deine Gefühle sich wieder erden können.
Gibt's
und deshalb hat man das Gefühl...
Ist es wirklich evolutionär bedingt?
Es ist eine These dazu, genau. Also Acute Aggression heißt das Phänomen und es wurde auch eine Yale-Studie dazu gemacht, da haben die Leute so Luftpolsterpool in die Hand bekommen und Elektroden am Kopf und dann hat man das gemessen und dann wurden immer süßere Tierbabys gezeigt und die Leute haben am Ende einfach nur noch zerdrückt und ich muss sagen, ich habe mich oft gewundert, warum ich aggro bin bei niedlichen Tieren. Auch ich habe ja zwei süße Katzen zu Hause und ich könnte die wirklich an die Wand klatschen, weil ich sie so niedlich finde. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich dachte, ich bin halt komplett Gaga. Und jetzt bin ich darauf gestoßen und Aurel?
Das ist richtig sauer gerade.
Ja, wenn ich gerade so denke, wenn du so Milou mag.
Wer ist Milou?
Katzen, meine Katzen.
Die sind doch gar nicht dir.
Milou und Maki, doch, teile ich mir mit meiner Schwester. Dir.
Ja, aber...
Die sind Hälfte vom Jahr bei mir, Hälfte bei ihr. Die ist da und weg.
Okay.
Also,
aber kennst du das? Kennt ihr dieses Phänomen von euch?
Ja, voll, Mann. Ich bin ja auch Vegetarier und so und schlag mich auch nicht wirklich, aber wenn ich so Katzen sehe, dann schon Kopf abbeißen einfach.
Wir waren nämlich, als wir bei diesen in Kreuzberg direkt so beide so eine niedliche
die
Katze
riesig,
nacheinander gesehen.
Mann,
und niemand hat
Kater.
Das gesehen. Aber wir waren so, oh mein Gott, habt ihr die Katze gesehen in Kreuzberg?
Guck mal, der hatte so einen Kopf, crazy. Mann. Ich check halt, der war so voll, als wäre nicht in Kreuzberg. So, als wäre, wäre, und der hatte riesig, es war wirklich die, der hatte solche Pfoten, Mann. Und ich so, boah, ich will, dass du mein Freund bist. Ja, ja, Mann. Er ist irgendwie auch. Ich frage mich ob das alle haben oder ob das so...
Nein, ich glaube, Cute Aggression ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr verbreitetes Phänomen. Das ist ja dieses typische, ich will dem Baby in die Füße beißen.
Ja, in die Ohren. So, fucking, ja. Wie wenn so eine Oma kommt, na du dummes, wenn so eine Oma die, ja. Das ist auch dasselbe Ding, ja.
Ja, aber wie krass, war's. Wie weird ist das auch eigentlich, dass die Evolution das so gemacht hat, dass halt auch alles, was Baby ist, so niedlich ist, einfach damit wir es nicht töten.
Krass,
Menschenbaby
triggert mich nicht so richtig.
Nehme ich auch nicht.
Was ist mit euch?
Keine Ahnung, Mann, die sehen alle ähnlich aus. Also haben die noch gar keine Haare.
Geht's über weiße Babys?
Ja, aber die haben ja noch alle gar keine Haare.
Hä? Kanakenbabys haben Haare.
Ja, die...
Schnorrer.
Aber...
Ich möchte an der Stelle nochmal kurz sagen, weiße Menschen dürfen das Wort Kanake nicht sagen, okay? Nur mal ganz kurz nochmal so am
Ende. Ja, ich finde eigentlich, dass ich es auch nicht sagen muss. Ich habe es vorhin gesagt, weil es Moritz Bleibtreu zitiert hat. Aber eigentlich ist es nämlich... Also es ist ja eigentlich... Es ist eine andere Richtung. Es ist eine andere Richtung.
Naja, guck mal. Also für mich ist es so... Ich weiß nicht, identifizierst du dich als schwarz?
Ja.
So, ich so, für mich so schwarze Friends von mir,
dürfen
das juckt mich gar nicht.
Ja, ich meine, weil man ja okay, so, also ich glaube halt, weil man so genannt wurde als Kind, deshalb ist es das Ding, aber deshalb ist
also
wie,
das juckt mich gar nicht, also eigentlich dürfen wir es ja alle nicht sagen, weil wir...
Also Moritz Bleibtreu darf es nicht sagen, okay?
Nein, aber eigentlich geht's ja, ist das ja despektierlich dem Volk der Kanaken gegenüber, was ja tatsächlich das Volk ist. Und wir...
Okay, wusste ich zum Beispiel schon mal nicht. Das genau. Ist Hannover, oder?
Bisschen drunter. Ja. Und genau, aber natürlich so, ja, was sagen wir so, Kanaken sind halt so Leute aus dem Nahen Osten, Türken, Perser,
genau.
So. Aber ich finde halt so, wenn schwarze Leute das sagen, überhaupt
und,
gar,
und weiße
gar
Leute,
nicht.
Die in Neukölln wohnen?
Auch nicht.
Ah ja.
Ja. Haben wir kurz geklärt. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
Und wenn die jeden Tag bei City Chicken essen? Auch nicht.
Dann.
Ja, dann.
Aber nur Hühnern gegenüber.
Alter, City Chicken ist auch so eine, diese Rotisserie, dieser Salak läuft mitten in Neukölln. So wo die Hühner.
Du hast noch nie Fleisch gegessen.
Nee.
Das ist so beneidenswert.
Ja, also ist es, ja, weil man dann kein Crave hat. Ja.
Nee, ich finde das beneidenswert, weil ich einfach so das Gefühl habe, Fleischessen schadet so der Seele.
Das stimmt. Ich habe da, da gibt es ja auch viele so Theorien, dass wenn das Tier gelitten hat, dass das die Energie nicht aufgeht. Was ich nicht glaube, weil das nicht meine Art und Weise zu denken ist. Aber was ich zum Beispiel nachvollziehen kann als negativen Gedanken für fleischessende Menschen.
Ich habe mal so eine Kindergeschichte gehört von Rafik Shami und da hat er erzählt, wie die mutigste Frau im Dorf geworden ist. Und sie hatte gesagt, ich esse halt einfach keine Tiere, die Angst haben. Und deswegen bin ich die mutigste Frau im Dorf.
Das ist ne, aber irgendwie auch krank, weil sie dann, ja, die mutigen Tiere, die vor nichts Angst hatten, die habe ich umgebracht. Damit sie merken,
nee, das sind die dummen, Tiere, die Hühner, hat sie gesagt. Die Hühner, die vergessen immer alles.
Ah.
Die leiden nicht so doll.
Ja, wenn du den Kopf abschneidest, laufen Bullshit. Die weiter. Ja, die vergessen, dass sie keinen Kopf mehr haben.
Genau. Nee, es ist natürlich, die vergessen vor
allem. Ja, die laufen noch weiter dann.
Es ist ein klares Vergessen, ja, wenn ja. der Kopf weg ist. Dann
und wenn man dann noch läuft, selber schuld.
Ups. Oh Leute, wir haben schon wieder...
War das jetzt das willkürliche Ding?
Ja.
Weil ich bin noch nicht ganz fertig.
Jo, dann...
Ist es nicht eigentlich ein evolutionär gar nicht so gut, so eine cute Aggression zu haben? Weil geht man da nicht zu grob irgendwie mit was um? So, boah.
Nee, es geht ja darum, dass du das empfindest, aber das nicht auslebst.
Ah ja. Ach so, ist wie so ein Kink.
Ja.
So ein geheimlicher Kink.
Das ist so ein Gefühlsüberschuss und das geht ja auch recht schnell. Aber es soll dich nur wieder zur Vernunft bringen und nicht dazu animieren, dass du das Baby wirklich zerquetschst. Weil dafür hast du ja noch...
Ich finde das als evolutionsbiologische Theorie gar nicht mal so schlüssig.
Aber ist es nicht... Mhm. Ah,
ist auch weil eigentlich ist ja dieses Überschuss, das ist ja das, was ich vorhin mit dem Lachen meinte. Das würde...
Und ist es dann so ein bisschen wie so Love Bites? Also wenn man so, wenn so eine Person, also es cute findet, dann gibt die einem so ein Love Bite? So.
Ich ja? weiß es nicht.
Ich konnte...
Sorry.
So, bei sich selber oder?
Nee, der anderen Person. Also ja, also gut, das ist eh weird, das hier ist. Aber that's a thing. Das machen Leute. Ich habe eine Bekannte, die ist, was ich ja auch cool finde, ne? Das ist ja irgendwie, hey, sexuelle Person, aber die ist immer in den Club gegangen und dann stand ich immer so da so. Immer wenn die einen gesehen hat, die das war schon krass irgendwie, aber ich fand es irgendwie krass, dass sie so
und hat's geklappt?
All out ist.
Mit dem so Lippe beißen?
Ich glaube, die hat schon viel gebumst, ja.
Hat sich so selber auf die, ja, also, so Self-Love.
Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube, das ist ja mehr so ein Aus, ja, ist es das? Nee.
Aber ich kenne das auch, dieses, wenn man ganz doll verliebt ist, dass man die Person mal so kurz ein bisschen anknabbert.
Beißen will, ne?
Das kenne ich auch, ja. Vielleicht ist es, ja.
Ekelhaft.
Widerlich, Liebe.
Leute, ich glaube, mit diesen weisen Worten würde ich langsam gegen Ende des Podcasts kommen. Haben wir noch was Wichtiges auf unserer Agenda?
Haben wir nicht.
Was für Kuchen backst du, ist noch mir wichtig zu wissen?
Das ist früher halt echt wirklich den krassesten Käsekuchen der Welt, bevor ich vegan geworden bin.
Mhm.
Der war wirklich unglaublich.
Kannst du auch vegan ja machen, ne?
Ja, aber ich muss schon sagen, also veganer Käsekuchen kommt leider nicht an dieses Geschmackserlebnis.
Okay,
ran.
Boomer.
Aber Karottenkuchen.
Achso, Karottenkuchen. Ja. Josie, was ist dein Lieblingskuchen?
Pflaume. Streusel?
Wie so ein richtiger Ostkind.
Ja, aber ich will auch Streusel machen.
So Oreo-Cake.
Nee.
Chai Latte Baiser.
Ist krass, weil wenn ihr nicht gerade absieht, dann kommt man gar nicht drauf.
Ja, ich
kann ja auch Schwäbisch unterdrücken.
Ja.
Krass,
ich hab's gar nicht erst drin gehabt einfach.
Ja. Es ist mir auch vorhin schwer gefallen, wieder reinzukommen.
Ja.
Brauchte auch noch mal einen Tag in Sachsen.
Ja.
Damit ich's wieder komplett.
Ich glaube, das ist, wo wir drei stolz auf uns sein können, dass wir uns so
wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft. Wir disqualifizieren uns nicht für höhere Aufgaben, weil wir eben auch jetzt Bürger von Welt sind.
Aber wie krass ist das eigentlich, wenn wir viel mehr diese Einflüsse gehabt hätten, dann hätten wir beide einfach, also vielleicht du schon, aber ich hätte einfach meinen Job nicht. Und jetzt klingelt der Wecker.
Jetzt müssen wir los.
Ich dachte schon, ich bin's. Boah, ich krieg direkt PTSD, ne? Weil man, wenn man Wecker hört, direkt Stress.
Du so posttraumatische.
Oh, ich muss irgendwo hin.
Ja, Leute, was ist denn dein Lieblingskuchen?
Da schließe ich mich an. Ich finde so Pflaume mit so ein bisschen Streusel ganz gut. Aber ich mag auch Zwetschgeblotz, nennt man das. Und ich mag also Träubleskuchen.
Ist auch was lecker. Ist das?
So Hannisbeere.
Geil.
Ist auch lecker.
Leute, schenkt uns Kuchen. Folgt Aurel auf Instagram und YouTube. Hört seine...
Ja, Lama Pyjama ist mein Podcast.
Das ist folgbar. Bewertet diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, gerne auf Spotify und Apple Podcasts und folgt uns auf Insta. Ihr könnt immer noch Tickets gewinnen, nämlich unter dem Reel, was wir posten zur Ankündigung dieser Folge. Und ansonsten, danke Aurel, dass du zu Gast warst.
Danke, dass ich endlich da sein durfte. Hat ganz großen Spaß gemacht.
Schön. Tschüss, Josi.
Ciao.
Tschüss, Josi.
Tschüss. Und ich?
Tschüss, Helene.
Ciao.
Tschüss. Weiterhin viel Erfolg.
In diesem Sinne.